Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Ja, wer fängt denn jetzt an? Ich finde es total geil, denn du kannst, glaube ich, 6 Jahre podcasten, der Start ist immer ein Krampf. Zumindest werde ich das nie lernen. Hallo, lieber Lars.
Guten Morgen. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallihallo.
Moin zusammen.
Na? Alles gut bei dir?
Ja, ich bin jetzt wirklich mal auf dem Weg, glaube ich. Ich habe nur so ein paar Fragezeichen und es hustet ein bisschen nach und so, alles cool. Aber ich glaube, jetzt sind wir in der richtigen Richtung unterwegs.
Aber die Fragezeichen ist einfach das Alter.
Auch, ja. Wahrscheinlich tatsächlich auch, ja.
Ja, naja, nee, hier ist auch alles fein. Der Kurze ist in der Kita, das heißt, er wird jetzt hier nicht reingerannt kommen. Er hat ja sogar Fanpost bekommen, das fand ich lustig.
Ja. Erzähl mal für alle.
Na, letztens in der letzten Mittwochssendung, glaube ich, war das doch, da kam er doch rein und dann hat er mir ganz traurig erzählt, dass er die Mama geärgert hat und
genau.
Genau, und wie gesagt, er hat...
Das wurde honoriert.
Ja, er hat Fanpost bekommen. Das erzähle ich ihm aber erst, wenn er größer ist. Nicht, dass er dann hier irgendwie Star-Allüren hat und jedes Mal dabei sein will.
Von daher. Ja, Star-Allüren, ich bin mal gespannt. Also mach mal so 16. Geburtstag, 15. Geburtstag, wenn das erste Mal dann die ganze Horde da sein darf und vielleicht irgendwo auch eine halbe Kiste Bier in der Ecke steht und dann machst du so eine Audio an. Mhm. Und dann dürfen alle hören, wie er als Kind reingekommen ist. Dann kannst du dir mal anschauen, ob er das cool findet oder nicht.
Also so gesehen kannst du ja eigentlich aus diesen ganzen Videos, die wir halt seit Geburt an haben bis jetzt, kannst du einen richtigen, eine Dokumentation eigentlich zusammenschneiden,
ja, voll, und
zeigen.
Das denke ich mir.
Dann
ja.
Irgendwie zum 18. so ein 4-Stunden-Epos. Dein Leben in Bildern oder irgendwie so.
Oh mein Gott, eine Dia-Show.
Dia-Show, da schlafen sie alle ein, ja.
Genau.
Ja, aber im Endeffekt zeigst du darüber ja auch wieder nur eigentlich kleine Ausschnitte. Also das ist ja dann auch wieder so ein Sammelsurium von kuratierten Momenten, sage ich jetzt mal so. Die dann auch wieder nur so einen ganz gewissen Blick einfach zulassen auf das, was da eigentlich passiert ist damals.
Hättest du jetzt von Fotos erzählt, hättest du die Einleitung in die Sendung perfekt gemacht.
Aber mit Fotos geht das.
Ja, ich dachte kurz, wäre Absicht, aber ich glaube, den hast du jetzt, glaube ich, aus Versehen verschoben. Na, aber es ist egal. Ja, ja. Wir wollen heute über die Realität sprechen, über die Fotografie, wie das Ganze miteinander in Zusammenhang steht und wie nicht.
Hm. Genau. Genau, das ist also eine spannende Frage, die ich jetzt, wo ich eigentlich immer mal schon wieder drüber nachdenke, auch wenn ich jetzt so überlege, das, was man dann da so fotografiert, wie real ist es denn eigentlich? So, und ich hatte ja irgendwie in einer früheren Sendung schon mal erzählt, gerade im Fotostudio damals, wenn dann die Kunden zu uns reinkamen und mach mal ein schönes Bild von mir und dann hast du halt irgendwie, die Fotos, die wir gemacht haben, die waren dann schön, aber das war eigentlich nicht die Realität, weil die Realität wollte halt keiner sehen. So, wir hatten halt einmal eine ältere Dame, die sagte, bitte fotografiert mich mit ganz schrecklichem Licht, so dass man meine ganzen Falten sieht, dass man meine ganzen Narben sieht, ich will nichts retuschiert haben, ich will nichts irgendwie eine schöne Pose oder sowas, ich will einfach 1:1 illustriert haben, so wie ich bin. So, das war, glaube ich, die Einzige, die irgendwie so eine Art reales Abbild von sich haben wollte. Alle anderen, die wollten einfach ein Bild, wo sie irgendwie schön drauf aussehen. Also nicht so, wie sie jeden Tag im Spiegel sehen, sondern irgendwie halt ein anderes Bild. Und da habe ich damals immer schon überlegt, wie real ist das eigentlich oder macht man sich eigentlich was vor? So, indem man da irgendwie so eine tollen Fotos von sich machen lässt.
Und ein bisschen breiter betrachtet, ist das ja Story of her life, also mit Blick auf die Fotografie, meine ich das jetzt. Da sind wir jetzt so im Bereich, keine Ahnung. Ich habe mich letzte Woche sehr gewundert, da hat ein Bekannter mir ein kurzes Video geschickt mit dieser Selfie-Kamera vom iPhone, dass die auch so glatt schmiert, wie das die Huawei eine Zeit lang gemacht haben. Das war mir gar nicht klar. Also das ist ja diese Retuschierungsfrage und wir wollen heute das Ganze noch mal ein bisschen breiter machen und tatsächlich so ein bisschen versuchen, im Gespräch zu beleuchten, was unsere Gedanken dazu sind, was fotografisch real ist und was ja vielleicht geschönt ist oder was vielleicht einfach nur aus welchen Gründen auch immer ein Abbild von etwas ist, was wir vielleicht falsch interpretieren. Also Fotografie und Realität einfach mal zum Gespräch machen. Du hattest eigentlich einen ganz schönen Zettel mir hingeschmissen, ein Zitat aus einer Anmerkung, wie du reingehen wolltest. Das finde ich ganz geil. Hilfst du uns damit mal ein bisschen so reinhelfen in unser Thema?
Genau, also, dieser Tropfen, der halt so dieses Fass zum Überlaufen hat bringen lassen, so mit diesem...
Zum Überlaufen. Der Lars hat sich inzwischen wieder beruhigt, aber eigentlich ist das Fass übergelaufen, genau.
Genau. Naja, also das Thema beschäftigt einen ja irgendwie permanent so ein bisschen, also mich zumindest, und irgendwie so ein Impuls, da nochmal intensiver drüber nachzudenken, war mal wieder das Forum der Fotocommunity. Da hat nämlich ein User eine Diskussion gestartet zum Thema Fotografien erzählen keine Geschichten. Weil es ja immer heißt, ein Foto sagt mehr als 1000 Worte und ein Foto erzählt eine Geschichte und so. Und er stellt halt einfach die These auf, Fotografien erzählen keine Geschichten und sie haben keine narrative Funktion. Fotografien machen vielmehr erzählte Geschichten real. Sie erwecken den Eindruck von Realität, während sie die direkte Begegnung mit dem Motiv ersetzen. So, das ist im Prinzip seine Einleitungsthese dazu. Und er sagt ja einfach so, dass die Fotografie im Prinzip ja nur eine Abbildung ist von etwas und eher so als Illustration dienen, wenn man irgendwas berichtet, also wie ein Zeitungsartikel, dann hast du halt irgendwie einen Bericht über irgendwas und dann hast du da so ein Symbolbild daneben. Also dass die Fotografie sozusagen dann die erzählte Geschichte illustriert und dass man dann das, was man da sieht, plus die Geschichte halt für real hält. So, und ich meine, wenn man jetzt sich überlegt, so die ganzen Reportagen aus dem Krieg, Ukraine oder auch von früher, das ist ja ganz oft, dass das Symbolbilder sind und dass es im Endeffekt keinen, glaube ich, in dem Moment, wo er diese Meldung liest, interessiert, ist das wirklich der Ort, um den es geht, oder ist das ein Symbolfoto? Ja, es geht einfach um die Darstellung einer Szene oder eines Inhaltes, der halt mit dem bestimmten Text, den man da halt irgendwie liest, korrespondiert. Und er macht im Prinzip das, was man liest, erlebbarer durch einen visuellen Impuls. Aber ich glaube, der Text würde genauso gut wirken, wenn das vielleicht ein anderes Bild mit einem ähnlichen Motiv wäre. So, also von daher.
Lass uns kurz dabei bleiben, das nochmal aufschlüsseln, weil ich glaube, dass es als Podcast relativ schwer zu verdauen ist. Es wird Leute geben, die das jetzt so runtergeschluckt haben und sagen, cool, aber wir haben jetzt hier schon einen relativ intellektuellen Sprech, finde ich. Ne? Also Fotografien erzählen keine Geschichten. Sie haben keine narrative Funktion, ist für mich ein spannender Opener, können wir aber auch diskutieren. Ja, wirkt auf mich, also ich finde es total schlau, so zu beginnen, weil so hat man die Aufmerksamkeit. Aber das ist, dieser Teil ist für mich noch so ein bisschen ein schöner Gesprächseinstieg, wo es noch Diskussionsbedarf gibt, weil wie formulieren wir das jetzt? Also wenn wir eine Geschichte erlebt haben und diese versuchen abzubilden und nennen diesen Prozess dann, wir erzählen diese Geschichte nochmal, bin ich da schon dabei? Ja, ich finde jetzt als Opener zum drüber nachdenken trotzdem spannend, weil am Ende meint er ja, glaube ich, dass eine Geschichte, die wir erlebt haben und die wir dann wieder erzählen, von der Fotografie unterstützt wird, noch besser erzählt zu werden. So? Sie erwecken den Eindruck von Realität, während sie die direkte Motiv ersetzen. Das heißt, wir waren nicht dabei, jemand erzählt eine Geschichte und legt ein Bild dazu. Oder er legt ein Bild hin und hofft, mit Hilfe des Bildes die Geschichte erzählen zu können. Es ist aber tatsächlich so, dass wenn ein Bild alleine da liegt und die Geschichte wegfällt, erzählen Fotos auch 1000 Worte, wie dieser viel benutzte Spruch ja auch darlegt. Aber dann kommt eine ganz intensive Diversität ins Spiel. Weil wenn wir ein Bild nehmen von einem leeren Stuhl, ich habe mir das vorher nicht ausgedacht, jetzt muss ich mich konzentrieren. Wir haben einen leeren Stuhl auf einem Parkplatz. So, jetzt sehen wir das Foto und sagen ja, Bilder erzählen mehr als 1000 Worte, nimm mal das Foto, friss und stirb, das heißt jetzt ohne Titel 2023 und wir gucken uns das Bild an. Dann ist das der Versuch, vielleicht ist das der Versuch, eine Geschichte zu erzählen. Das alleine wissen wir ja schon nicht. Und wenn wir als Betrachter versuchen, eine Geschichte alleine zu interpretieren, wird jeder Betrachter eine andere haben. Und wir glauben alle die ganze Zeit, keine Ahnung, dass da jemand gesessen hat, da war gerade ein Model und der Fotograf und die packen gerade das Auto hinter der Kamera und deswegen kann man das nicht sehen und der Stuhl ist vom Flugzeug gefallen, weil der Parkhaus ist neben dem Flughafen und so. Am Ende war es aber so, dass eine Familie mit dem VW-Bus nach dem Urlaub nach Hause kam, die Koffer in den VW-Bus gepackt hat und beim Hin- und Herräumen vergessen hat, den Stuhl, den sie letzte Woche bei IKEA gekauft haben, wieder reinzuholen. Mhm. Also da hat halt, weißt du, da ist es halt dann...
Das ist dann die Realität desjenigen, der das Bild betrachtet.
Genau. Also die fehlenden Worte, die nicht komplett erzählte Geschichte, was auch immer fehlt, das Foto oder der Text, macht dann wieder so eine sehr große Interpretation daraus. Und das ist ja im Prinzip ein total schöner Einstieg oder eine total schöne Brücke ins weitere Gespräch, wenn man mal drüber nachdenkt. Wie viel Interpretation steckt denn da drin? Also wie viel Realität? Da gibt es ganz viele Fragen. Fotografie und Realität, können wir Fotos trauen? Wie viel Realität brauchen wir denn in Fotos? Also was ist denn überhaupt Realität? Und wer sagt denn, dass ein Foto die Realität abbilden muss? Weil wir oftmals von Fälschung, von Manipulation, wir benutzen relativ viele destruktive Worte für den Eingriff in eine Fotografie. Dabei ist ja eigentlich eine künstlerische Freiheit, besonders denen, die diese destruktiven Worte benutzen, manchmal auch mir, hochwichtig.
Ich glaube, das heißt, man muss dann unterscheiden, warum macht man Fotos. Also ich meine, wenn ich jetzt...
Man muss vielleicht die einzelnen Fotografen unterscheiden, entschuldige.
Das kommt noch dazu. Also auch die einzelne... Also man muss einfach differenzieren, warum so ein Foto entsteht, glaube ich. Und wenn ich so den Falk im inneren Ohr höre, dass er im Endeffekt gern Fotos macht, um bestimmte Stimmungen irgendwie zu visualisieren, um bestimmte Ankerpunkte zu setzen, um bestimmte Emotionen einfach zu wecken oder festzuhalten, dann zeigt das ja schon, dass er eine gewisse Art und Weise hat, Motive zu fotografieren und dass es ihm gar nicht darum geht, die Realität so abzubilden, wie sie nackt und die nackte Wahrheit, wie sie da liegt, so, sondern er hat ja den, also er, du hast ja im Prinzip den Wunsch, einen Anker zu setzen auf ein bestimmtes Motivteil, auf einen bestimmten Fokus, meinetwegen auf die Kaffeetasse oder auf den Lichtstrahl, der da reinkommt und um das Gefühl irgendwie zu haben, um dann im Nachgang dich wieder an diesen Moment zu erinnern.
So. Ja, und um währenddessen, also das sind ja nochmal, also warum, dann jetzt immer bei, warum fotografiert jemand? Das ist jetzt richtig breit. Ne? Oder nein, noch schlimmer, warum hat derjenige, von dem wir gerade sprechen, oder diejenige, von der wir gerade sprechen, in diesem Moment fotografiert? Weil ich fotografiere Rotkehlchen im Wald. Das ist eher dokumentarisch, weil ich die Begegnung sehr schön finde mit wildlebenden Vögeln, auch mit diesen Eichhörnchen der Lüfte. Die dokumentiere ich mir nur zur Erinnerung. Die sind ganz real mit der Kamera abfotografiert. Oder ich habe gerade eine, sagen wir mal, melancholische Phase im Januar. Es wird einfach nicht mehr grau, es kommt keine Farbe ins Leben, es ist alles irgendwie so ein bisschen hinterfragt und ich gehe bei Nebel so einen Feldweg ohne Reize, dann freue ich mich natürlich, wenn ich noch mehr Nebel habe, wenn ich durch die Belichtung den Nebel vielleicht ein bisschen intensivieren kann und solche Geschichten. Da geht es dann nicht mehr um Dokumentation, wie du schon sagst, sondern aus einer Mischung, haben wir eine Mischung aus meinem Erleben beim Fotografieren und dem Darstellen wollen von etwas. Und dieses Geschichten erzählen wollen ist ja auch völlig legitim, also nicht auf mich bezogen, sondern auf viele Fotografinnen und Fotografen bezogen. Warum ich immer so ein bisschen die Frage stelle, gar nicht zu wertend, warum müssen wir denn immer nach dieser Realität rufen? Also ich habe Diskussionen mitbekommen unter Fotografinnen und Fotografen. Eine wunderschöne Fotografie, ein Feldrand, da steht ein Fahrrad und ein Mann sitzt auf dem Boden und schaut so in die Ferne, voll geil. Aber der bescheuerte Briefkasten, der völlig verkratzt daneben stand, hat jemand weggestempelt. Und dann sind daraus Riesendiskussionen entstanden, dann wäre das Bild ja nicht mehr echt. Ja, muss es denn echt sein? Weißt du, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist so das, was ich am Anfang direkt mal hinterfragen wollte. Wir können gleich gerne weiter, aber mein wichtigster oder einer meiner wichtigsten Punkte war, wer sagt denn oder wer hat denn die Regel vorgegeben, die manche Menschen für sich anwenden und damit auch Stress haben, dass die Fotografie immer 100% real abbilden muss. Ich rede nicht von politischen Lügen und so, das schiebe ich gerade komplett weg. Ich rede von weggestempelten Briefkästen. Weil eine Illusion gehört zu unserem ganz normalen Leben, zu unserem Erleben und auch zu unserer gewählten Unterhaltung. Ich weiß, dass du oder dass deine Frau und du, ihr guckt euch total gerne Marvel-Filme an. Wenn ich jetzt bei Star Trek im Kino war, ich habe jetzt noch keinen erlebt, der aufspringt und sagt, das ist gar nicht wahr, die Enterprise war noch gar nicht im Weltall oder so. Dahinter fragt ja auch keiner und regt sich nicht darüber auf, sondern so gut wie jeder Film, den wir uns anschauen, ist einem Set entstanden. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Fernsehset gesehen hast oder so. Ja, Kino. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen. wenn du das Set zu einem Film siehst und bist mal weg von, oh, aufregend, hier sind Schauspieler, sondern so ganz nüchtern betrachtet, dann kannst du nicht mehr im Kino sitzen und sagen, boah, und mitfiebern, sondern dann weißt du, wie das entstanden ist.
Genau, aber ich meine, im Endeffekt ist es ja so, wenn du ins Kino gehst, du weißt, dass das etwas ist, was jemand künstlich gemacht hat, mit einer gewissen Story, die irgendjemand aufgeschrieben hat. Also du weißt im Prinzip, dass das von vorn bis hinten erfunden. Und ich sag mal, die Fotografie hat ja sozusagen schon immer so ein bisschen den Anspruch, auch nach der, also als er erfunden wurde, haben die Maler ja auch gesagt, boah, das ist ja bloß ein Abknipsen der Realität. Du drückst auf den Knopf und hast im Prinzip auf dem Bild das, was da ist.
Und ja, und von diesem Korsett konnten wir uns inzwischen befreien.
Inzwischen, ja, aber im Endeffekt ist es ja trotzdem noch so, ich hole mir die Kamera raus und fotografiere mal vor Ort und habe im Prinzip das, was real da war, auch auf dem Bild.
So, was auch wichtig ist in der Pressefotografie,
genau, also
in der dokumentarischen Fotografie, das ist total wichtig, das ist nicht die Frage, wobei ich selbst in der Pressefotografie einen weggestempelten Briefkasten nicht schlimm finde, ja. Das ist eine andere Frage und eine persönliche Neigung. Genau,
es ist, glaube ich, auch so ein bisschen der eigene Anspruch, den man so hat, will ich jetzt wirklich das zeigen, was real da ist oder erlaube ich mir die Freiheit, da künstlerisch ein bisschen dran rumzufummeln, aber weil du vorhin sagtest, Rotkehlchen, ich meine, das, was du dort, weil du sagst, du dokumentierst das, ja, aber im Endeffekt, du suchst dir einen bestimmten Standort, du suchst eine bestimmte Brennweite, du blendest über den Rahmen sozusagen, über die Sensorgröße, über das Sichtfeld, blendest du Bereiche aus, die in dem Moment nicht wichtig sind. Du wartest auf den entsprechenden Moment, wenn das Rotkehlchen dir zuzwinkert, um das Foto zu machen oder ob es irgendeinen Schnabel auf hat oder keine Ahnung. Aber im Endeffekt ist ja das, was man dann auf dem Bild sieht, ja auch irgendwo wieder ein Moment, den du ganz bewusst gewählt hast, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Also du wirst da wahrscheinlich, wenn der Hintergrund unruhig ist, wirst du wahrscheinlich ein bisschen rübergehen, damit der Hintergrund ruhiger ist, damit das Rotkehlchen besser zur Geltung kommt. So, und damit blendest du ja wieder Realität aus.
Ja, wobei ich auch das relativieren möchte, weil mal so als, oder auch vielleicht mit einer Frage an die Naturfotografen. Ich bin da ja ein komisches Exemplar. Die meisten Naturfotografen haben ja dann Zelte und so. Ich habe hier so ein Tarnnetz, habe ich immer noch unausgepackt, seit 3 Wochen im Schrank liegen. Ich benutze es halt nicht. So, ich gehe nicht hin und sitze 4 Stunden an. Das kenne ich aus alter Zeit, als ich mit der Försterei noch so viel zu tun hatte. Nicht aktiv, sondern als Familienmitglied. Da kenne ich diese Ansitzerei noch, aber ich habe für die Fotografie sehr selten angesessen. Ich gehe spazieren, hole mir Energie und währenddessen begegnen mir wer auch immer. Und wenn eine Begegnung, also, und ich habe die Kamera dabei und durch das, was steht mir zur Verfügung? 840 mm ist ja nun mal auch eine Brennweite, die funktioniert für so Kleintierbeobachtungen. Also das Sigma 600, 150 bis 600, das ist, glaube ich, an Vollformat mit dem 1,4er Konverter. Funktioniert super an einer modernen Kamera. Das heißt, ich habe sowas wie ein Fernglas mit, wie mein Vater als Hobby-Ornithologe und Förster sich die Vögel angeschaut hat. Und wenn ich was besonders schön finde, nehme ich es mit, nehme ich kurz draufdrücke. Das heißt, wir sind bei der Natur und Wildlife und so Geschichte schon sehr nah an der Beobachtungsfotografie, würde ich sagen. Und wenn wir nicht nur coole Fotos machen wollen, sondern auch an den Tieren interessiert sind, das geht ja fast immer einher, dann ist der Punkt schon, deswegen finde ich ja, dass wir so viele verschiedene Genres und Hobbys eigentlich haben mit diesem einen Hobbyfotografie, dann sind wir da schon sehr nah an so einer Beobachtung, Erinnerung, den Menschen zeigen wollen, wie schön die Natur ist. Aber während wir sie beobachtet haben, ich gucke ja nur durchs Objektiv. Also ich habe ja nicht die Situation, dass ich 3 Stunden versuche, in einer großen Entfernung den Vogel zu sehen, sondern ich gucke ja schon die ganze Zeit durchs Objektiv. Und dadurch bin ich da schon bei einer Beobachtung. Bin trotzdem der Meinung, dass man 3 Äste, die im Weg sind, wenn das Bild dann schöner wird, wegstempeln kann. Finde ich schon. Finde ich nicht schlimm. Finde so Sachen wie Futterstellen und so, das darf man zeigen. Das finde ich schon irgendwie, dass man dann nicht irgendwie alle Futter und sowas, wenn man das alles wegmacht, dann ist das ein bisschen eigenartig, weil man sich damit Blumen schmückt, die man vielleicht nicht, man fotografiert ja auch keinen ausgestopften Eisvogel oder man schreibt es ja dabei.
Ja.
Ne, so. Ja. Aber diese verschiedenen Genres haben halt verschiedene Ansprüche und das wäre so das, was ich glaube ich, worüber ich mich sehr freuen würde, wenn wir anfangen würden, uns diese Ansprüche anzuschauen, aber auch gelassen bleiben würden, wenn andere das anders sehen. Also ich weiß, bei Contests in der Naturfotografie, mein Gott, ey, wenn da rauskommt, dass das Foto, weiß der Teufel, irgendwie den Photoshop-Stempel gesehen hat oder dass der Ast, auf dem der Eisvogel saß, da hingestöpselt worden ist und dann, weil da irgendwie besonders viele schöne Fische rumschwimmen, dann ist das wieder irgendwie ein Anlocken und so. Das ist halt so eine Sache, wenn andere das anders sehen, muss man vielleicht auch mal locker bleiben.
Ich glaube, das ist dann einfach so ein Ding, dass irgendwie der Wunsch besteht, dass alle zu gleichen Bedingungen im Prinzip was erstellen. So.
Ja, aber warum? Wir haben ja keinen Wettbewerb.
Nee, aber weißt du, also bei den Sachen, ja, die du gerade gesagt hast, so diese Vergleichbarkeit, wir haben jetzt irgendwie ein Vergleich von Naturfotos und der eine hat halt ein tolles Bild mit einem Reiher und du hast halt ausgeblendet, dass da irgendwie so eine Unlock-Station ist oder was auch immer. So, also,
ja, genau. Oder Wildlife, das ist ja so, wir haben ja in der Foto-Community unsere Sektionen, wo man sich dann eingruppiert oder wo man sein Foto reinlegt. Und wenn ich jetzt natürlich in den Duisburger Zoo gehe, der Duisburger Zoo ist relativ schwierig, weil er viele Mauern hat, die im Weg sind. Wenn ich jetzt in den Zoom-Erlebnispark nach, wo sind die Gelsenkirchen, glaube ich, ne, gehe, da gibt es zum Beispiel so ein Zebrafeld, das ist total weitläufig. Mhm. Und wenn ich an einer gewissen Stelle stehe und da die Zebras fotografiere, dann kann ich das auch bei Wildlife einstellen und die Leute glauben, boah, der Falk war in der Savanne und hat mit 23.000 Millimetern mit einem Guide dabei von einem Jeep die Zebras fotografiert. Ja. Dabei war der Falk in Gelsenkirchen, hat eine Pommes am Start gehabt und hat da ein Foto gemacht. Da bin ich dabei, dass das irgendwie fake dann ist, ne? So. Und das ist dann Schmücken mit fremden Blumen. So. Aber in der Savanne oder in Gelsenkirchen den Briefkasten wegzustempeln, finde ich nicht schlimm. Mhm. Aber das Bild halt schöner wird. Ja, also es geht ja nicht darum zu sagen, wir dokumentieren an dieser Stelle, dass neben dem Zebras hässliche Briefkästen stehen, sondern es geht ja darum, die Schönheit der Natur zu zeigen.
Aber also nochmal unabhängig, also ich finde, dass das völlig egal ist vom Genre, völlig unabhängig ist, welches Genre du hast. So dieses du also ich habe ja nämlich, warte mal, ich habe eine Doktorarbeit gefunden.
Und, ja. Doktor?
Ah, was? Nennt sich soziale Gebrauchsweisen der Fotografie. Soziologische Aspekte der fotografischen Praxis. Freie wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung eines Grades eines Diplom-Soziologen, also nicht Doktor, Diplom-Soziologe, und wurde geschrieben am 16.10.1982 von Dieter Johansen aus Berlin.
Da hatte ich mein erstes Bobbycar.
82 bin ich in die Schule gekommen, genau.
Ach stimmt, du bist ja so alt.
Und also er befasst sich da mit sehr unterschiedlichen Aspekten der Fotografie, Familienfotos, Urlaubsfotos, also sehr, sehr, sehr breit gefächert und hat auch ein Kapitel drin, die Wahrnehmung und der Gebrauch der Fotografie. Und er schreibt dort, und das finde ich sehr gut und unterstütze ich irgendwo auch, die Objekte der fotografischen Wahrnehmung werden konstruiert, angeordnet, ausgewählt, zu einem harmonischen Ensemble zusammengestellt, verschönt, idealisiert und anders noch zur Geltung gebracht. Wie sehr der Fotograf sich auch bemühen mag, die Realität frei von subjektiven Empfindungen wahrhaft und objektiv vorzustellen, in Wirklichkeit beschreibt die Fotografie nur einen Aspekt der Realität und ist somit das Ergebnis einer willkürlichen Wahl und Bearbeitung. Ja, also schon alleine durch die Wahl des Ausschnitts, der Perspektive, der ja, Kamera, total. Wird das, was du im Prinzip fotografierst, gar nicht mehr real abgebildet. Weil du nur einen Aspekt rausreifst, den du für fotografierenswürdig erachtest.
Naja, dieser Aspekt ist schon auch real, aber die Gesamtsituation ist nicht erfassbar.
Genau.
Ne, also.
Hey.
Hallo.
Wir sind Ariana.
Und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war wirklich eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. Ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschaftspodcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ja, ist
ne?
Wie so ein Notausknopf.
Ja, oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt wie eine, sagen wir wie es ist, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Wenn du jetzt nicht reingegriffen hast und hast eine Situation, es gibt ja dieses Foto, was du schneiden kannst, also wenn du die Totale anguckst, verstehst du die Situation, aber es gibt dieses berühmte Foto, dass entweder ein Soldat eine Waffe am Kopf hat.
Genau.
Oder ein Soldat von dem gleichen Fotograf, oder ich glaube von einem der Soldaten, die da stehen, wie auch immer, Wasser gereicht bekommt.
Eine Frage des Ausschnitts.
In einer schlimmen Situation. Ja. Eine Frage des Ausschnitts. Gleiches Foto in der Totalen, zwei verschiedene Bildausschnitte aus dieser Totalen, zeigen entweder den Soldaten, der die Waffe am Kopf hat und ihn bedroht wird quasi und sehr leidet, oder es zeigt den, der sehr leidet und Hilfe bekommt von den Soldaten. Und das ist natürlich so ein bisschen das, wo die Leute hier hinwollen wahrscheinlich. Dass man auf der Hut sein muss, wenn es um die Bildaussagen geht und wenn es um die Relevanz, also ich finde, dass wir das mit der Relevanz ein bisschen abgleichen müssen. Mhm. Weil genau. Es ist ja nicht automatisch dann alles schlecht oder alles gut oder alles Manipulierte schlecht oder überhaupt manipuliert, dieses Wort ist ja auch sehr krass, wenn wir bei so einem dokumentarischen Foto sind mit so viel politischer Relevanz, finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich gehe nicht in die Anwaltschaft für die Realität, wenn mich jemand unterhalten möchte. Wir haben sehr viele Accounts in der Foto-Community und in allen Fotoforen auf diesem Planeten, wo Menschen unterhalten wollen. Und wenn du dann, ob das in der Porträtfotografie ist, inzwischen bin ich mir sehr sicher auch in der Streetfotografie, dann sind da viele Situationen, und das ist in der Streetfotografie ein sehr hart umkämpftes Thema, Shoutout an Bremer und Groth, könnt ihr mal drüber sprechen, ihr seid da ein bisschen breiter aufgestellt als wir, was das Thema Streetfotografie angeht. Aber es ist ja wirklich so, dass wir alle immer glauben, Streetfotografie ist nur das Beobachten des Momentes. Und immer und immer wieder sind mir Menschen begegnet, die dann irgendwie mit dem Bier dann da standen, Hashtag Fotopia und so, die dann am Abend sagten, naja, ey, aber das Bild da, ne, da, das funktioniert richtig geil, das ist richtig schön, ich liebe diesen Moment, aber das ist mein Kumpel. So, ne? So, und ja, aber ich finde es nicht mal mehr schlimm. Also um mich herum ist dann so ein Hexenkessel aufgegangen und dann gibt es voll die Diskussion. Ich stand dann da, ich hatte gar kein Bier, ich hatte ein anderes Kaltgetränk und dachte dann, ey, wow, was ist denn hier, wo kommt eine Emotion jetzt hier gerade her? Ne? Klar ist da auch wieder die Frage, ähnlich wie bei dem Eisvogel, schreibt man es dabei oder nicht? Keine Ahnung. Habe ich aber auch tatsächlich keine Meinung zu, weil gerade Streetfotografie erzählt Geschichten, von denen wir ja auch nicht genau wissen, wie kommen die jetzt zustande. Mhm. Und wenn mich das Bild bewegt, mir persönlich, schlagt mich jetzt bitte nicht, liebe Streetfotografen, aber mir persönlich, ganz, ganz persönlich, ist es gar nicht so wichtig, ob der Lars seine Frau losgeschickt hat, sich einen großen Hut anzustellen und sich mit einem roten großen Hut vor den Pariser Eiffelturm zu stellen, um ein berühmtes Buchcover nachzuspielen. Oder, also ob das so passiert ist oder ob er zufällig die Frau mit dem großen roten Hut gesehen hat. Das ist mir nicht wichtig, wenn das Foto schön ist. Und
aber da
gibt es halt große Streitigkeiten, die sich eigentlich immer um diese Urangst, ist keine richtige Urangst, aber geht in die Richtung, werde ich gerade belogen? Das ist so das, was, glaube ich, dahinter steht. Warum das immer so emotional wird.
Da sagst du was, da könnte ich jetzt im Prinzip noch einen draufsetzen.
Ja, das war doch.
Ich hab letztens, also in der FC ist ja gerade auch, also wie überall auch, so die Diskussion zum Thema KI. Bilderstellung durch KI irgendwie am Laufen, sehr intensiv. Unterschiedliche Aspekte, Vorteile, Nachteile, Risiken und ähnliches. Und einer schrieb so nach dem Motto, wenn man halt diese KI da benutzt, wie sie alle heißen, man gibt einen Text ein und sucht sich dann sozusagen, je nachdem, aus diesen vielen Durchläufen, die KI an Bildern erzeugt, das Bild raus, was einem dann am besten gefällt. Also man ist sozusagen Kurator von Entwürfen, die eine KI künstlich erzeugt, bis man sagt, okay, jetzt gefällt mir das, jetzt das nehme ich jetzt. So. Und weil du gerade sagtest, irgendwie, man steht da mit seiner Kamera in der Street-Szene und sucht sich einen bestimmten Ort, eine bestimmte Tageszeit, ein bestimmtes Licht. Ja, also man setzt bestimmte Variablen fest und wartet, was passiert. Man hat ja erstens auch keinen Einfluss drauf, wer da langläuft oder wer da nicht langläuft und ist ja in dem Moment auch eigentlich ein Kurator von Szenen, die vor einem ablaufen und entscheidet sich dann bewusst für eine Szene, die einem gefällt. So, also so könnte man jetzt sagen, so groß ist der Unterschied eigentlich gar nicht. Ich glaube, da kriegen wir jetzt auch ein paar auf die Mütze dafür, aber ich finde diesen Vergleich also eigentlich ganz spannend, gerade auch im Bezug auf Streetfotografie oder generell auch
auf etwas, Naturfotografie. Also auf die
man sucht sich, ja. man setzt sich irgendwo hin, hat bestimmte Parameter festgelegt, die Landschaft, du willst ein Rotkehlchen fotografieren, da sitzt auf einem Ast, du hast den und den Hintergrund und du wartest auf den richtigen Moment, so der dir im Prinzip von außen vorgegeben wird. Klar, der Unterschied ist, das eine macht eine Maschine, die dir ein bestimmtes Bild gibt, was du dir raussuchst. Das andere ist, du sitzt mit deiner eigenen Kamera da und tust aber trotzdem bloß einen Moment festhalten, der vor dir abläuft. So, und also das Speichermedium ist ein anderes. Und die fotografischen Aspekte wie Brennweite und Kamerabeherrschung und sowas kommen noch mit dazu. Aber so vom Prinzip her sind die beiden Situationen gar nicht so unterschiedlich, finde ich. So.
Ich erkenne parallel. Wir müssen da jetzt auch nicht, wenn du jetzt zu Hause sitzt und richtig angepisst bist, das wäre ja was für so eine Podiumsdiskussion, habe ich gerade gedacht. Ne, so. Ja, tatsächlich
ja. Jetzt, ja, klar.
Ne, da gibt es einfach Gesprächsbedarf zu gerade. Ich sehe da Parallelen, ich würde jetzt nicht sagen, schwierig. Also
nur in Bezug auf das Wort Kurator, dass man ja im Prinzip sich auch aus der Vielzahl angebotener Sachen herausnimmt, das eine halt am Rechner über bestimmte Bildfolgen und das andere mal halt in der Realität.
Die Frage ist halt, woher kommt der Schmerz. Mhm. Ne? Wir müssen nicht darüber reden, dass zum Beispiel KI, aber auch in der Vorstufe die Bildmanipulation, die Unwahrheit im Bild, natürlich auch Gefahren mit sich bringt. Das ist total klar. Du kannst mit dem Messer deinen Apfel klein schneiden und dir was Gutes tun. Mhm. An apple a day keeps the doctor away. Voll gut. Kannst aber auch den Doktor umbringen.
Genau. So. Das ist ja das, was der Boris Eldaxen da auch in seinen Podcast-Episoden dann immer mal fallen lässt, dass ja eigentlich die KI ein Werkzeug ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und die Kamera ist auch ein Werkzeug, um kreativ zu sein. Und
genau. Und die Frage ist jetzt, was ist unsere Sorge? Und wie können wir uns diese Sorge nehmen? Weil, wenn wir ehrlich sind, der meiste Gesprächsbedarf entwickelt sich scheinbar und sichtbar zwischen den Zeilen aus der Sorge heraus, welche auch immer das sein mag. Das kann die Sorge vor Manipulationen und vor politischen Veränderungen und vor solchen Dingen sein. Ich meine, das sehen wir ja auch, sahen wir auch in der Pandemie und so, sahen wir nicht unbedingt mit der direkten KI, die gab es so aktiv draußen noch nicht, wie sie jetzt ist, aber mit Manipulation zum Beispiel hat ja viele der Realität nicht entsprechende Theorien sehr stark unterzeichnet und so. Und da stehen natürlich Gefahren drin. Das ist nicht die Frage. Aber ich glaube, der eigentliche Schmerz besteht gerade bei den Fotografinnen und Fotografen darin, sich plötzlich keine Mühe geben zu müssen. Ich glaube, das ist mehr so ein mini-geschichtliches Ding. Geschichtlich ist ein sehr großes Wort für eine Sache, die sich sehr schnell abgespielt hat. Wenn ich überlege, als ich Lars Ihring, den Channel Manager der Aktfotografie in der Fotocommunity das erste Mal gesehen habe, 2002, 3, 4, weiß ich nicht, irgendwie so. Also in der Fotocommunity. Zu dieser Zeit war es ja so, dass die digitale Fotografie noch mehr oder weniger in den Kinder- oder zumindest den Jugendschuhen steckte. Und wir Sensoren beherrschen mussten, das wussten wir damals nicht mehr so richtig, das haben wir gar nicht so gemerkt, weitaus schwieriger und zickiger waren als so mancher fotografischer Film. Also ein Trix 400 hat mich noch nie so angezickt wie meine ersten Digitalkameras. Um dann anständiges Bild rauszuholen. Und da waren wir so ein bisschen wieder kurz die Pioniere, die Fotografie, die Kleinbildfotografie so in den 40er, 50er, 60er Jahren irgendwie ausgetrieben hat, die dann, keine Ahnung, über See gereist sind und mit Fotos aus Südamerika wieder kamen und so. Wir waren wieder Geschichtenerzähler, die in unserem privaten Umfeld, auch weg vom Internet, dafür geschätzt wurden. Wir sind angesprochen worden auf die digitale Kamera. Wir waren diejenigen, die, keine Ahnung, beim Tag der offenen Tür fotografiert haben, dort auch, Entschuldigung, effektvolle, schöne Porträts gemacht haben, die dann am Nachmittag schon zu sehen waren. Das hatte was, Pionierhaftes ist jetzt sehr groß, aber am Ende wurden wir häufig gelobt. In der Familie sprach man darüber, weil der kann ja so schön fotografieren und bringt doch mal die Kamera mit. Wir haben damit angefangen, Geld zu verdienen. Wir konnten plötzlich Hochzeiten fotografieren wie nie zuvor, wo ja dann zum Beispiel Patrick und Steffen mit ihren beiden Blogs das Ganze nochmal sehr stark angeschoben haben. Vor allen Dingen Steffen hat ja sehr viel zum Thema, Anführungsstrichen in der Luft, neue Hochzeitsfotografie gebracht und so. Wir waren Menschen, über die man gesprochen hat. Wir haben es geschafft, wundervolle Langzeitbelichtungen oder auch Photoshop, wie sagt man, Composings zu bauen, über die Menschen gestaunt haben. Aber heute staunt keiner mehr, weil du das, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, in vielen Punkten ist dieses Staunen abgeebbt. Viele Dinge kann jetzt jeder, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn man sich die Fähigkeiten der neuen Kameras anschaut, wenn man sich die Fähigkeiten von iPhone und Samsung, was immer, S23, glaube ich, sind wir gerade, ne? Wenn wir uns das anschauen, was die Geräte können, wo ich früher 5 Stunden gesessen habe, um eine Abend-Skyline auf dem Stativ zu fotografieren und sie zu bearbeiten, danach, bis sie schön aussah, das mache ich mit einem Griff im iPhone und Stativ heute. Und das ist natürlich etwas, und ich glaube, da kommt diese Angst her, oder diese Sorge, dass dieses Staunen immer weiter abebbt, weil es kann halt jeder. Und dass uns diese Besonderheit, fotografieren zu können, weggenommen wird. Und ich glaube aber, dass diese Sorge unbegründet ist, wenn wir denn versuchen, mit uns ins Gericht zu gehen und wirklich dieses Lob von außen brauchen. Weil am Ende wird unsere Fotografie ja effektvoll bleiben. Und wenn wir wollen, dass wir mit der Kamera fotografieren, und unser eigenes Ding machen wollen, dann hält uns doch niemand davon ab, zu fotografieren, wie uns das gefällt. Und das ist, glaube ich, die Angst, dass die Leute, wenn was Neues kommt, glauben, davon verdrängt zu werden. Ist auch ein Grund, glaube ich, warum gerade so viele analog fotografieren. Weil du analog wieder diesen alten Prozess hast. Ich mache es ja selber, auch mit sehr viel Genuss, weil du einfach wieder etwas beherrschst, was dann wieder nicht so viele beherrschen. Mit der analogen Kamera werde ich wieder regelmäßig angesprochen, dass mir mit der Digitalkamera schon 3 Jahre nicht passiert.
Naja, also ich denke, zum einen stimme ich dir zu. Ich denke aber, dass da ganz viele Sachen drinstecken. Also ganz viel, glaube ich, auch Anerkennung. Weil man liest immer wieder.
Ansprechen, Lob ist Anerkennung, ja.
Man liest halt immer wieder so nach dem Motto, gerade in der Fotocommunity, wir haben da jetzt 3 Sektionen eingerichtet, neu für KI-generierte Bilder. So einfach, weil die Leute machen das, die sind kreativ, die beschäftigen sich damit und wir haben ja immer schon Sektionen für Grafik, für Malerei, für Bleistiftzeichnungen, für Composings, für Renderings, also es sind ja, also wir sind ein Ort für Menschen, die sich halt mit Bildern befassen und bieten da halt auch für, sag ich jetzt mal, Randbereiche halt Nischen, wo man sich einfach präsentieren und austauschen kann und da haben wir halt jetzt seit einiger Zeit halt 3 Sektionen für die KI-Bilder.
Die Foto-Community steht immer dafür, nur kurz in Klammern, keinen auszugrenzen. Das war dem Gründer, dem Andreas, extrem wichtig, genau. Keine Ausgrenzung zu betreiben. Genau. Das ist so ein Ding, woran sich bis heute auch wir halten wollen.
Genau.
Entschuldige.
Und, so. Und also ich lese halt ganz oft so Kommentare nach dem Motto, wenn ich jetzt so viele KI-Bilder sehe, wo ja jemand einfach nur auf den Knopf gedrückt hat, übertrieben gesagt, dann werden ja die Stunden, die ich in das Composing gesetzt habe, gar nicht mehr honoriert. Ja, also dann werde ich ja als Künstler der ein gewisses Handwerk beherrscht, wäre ich ja gar nicht mehr wahrgenommen. Es kriegen jetzt Leute Anerkennung und Lob und irgendwie, wie toll du das gemacht hast, die ja eigentlich bloß einen Text eingegeben haben und dann irgendwie ein Bild genommen haben, was da irgendjemand ausgespuckt hat. So, also das glaube ich so dieses, ich möchte nach außen hin präsentieren, dass ich halt gut bin, dass ich ein bestimmtes Handwerk beherrsche, dass ich ein bestimmtes Werkzeug beherrsche und dass ich halt mit meinen Skills, die ich habe, bestimmte Ergebnisse erzielen kann. Und das soll halt honoriert werden. Ich glaube, das Problem dabei ist natürlich, dass wenn man sein Foto einfach nur zeigt oder sein Bild oder sein Composing oder was auch immer, da steht dann nicht immer drunter Photoshop-Experte, 25 Jahre lang Training im Rendering und das und jenes. Also man sieht ja gar nicht oder man weiß ja gar nicht, wer das Bild erstellt hat. Das heißt, so dieser Wunsch nach Anerkennung, wie toll man das gemacht hat, also ist ja auch wieder irgendwo in gewisser Weise eine Illusion, so, weil ich sehe ja nur das Bild losgelöst von seinem Drumherum und ich muss ja erst gucken, wer ist denn das und was schreibt denn diejenige Person in ihrem Profil? Kann ich daraus lesen, dass er bestimmte Skills hat? Also das weiß man ja alles gar nicht. So, und da ist, glaube ich, so diese, also zum einen die Angst, halt keine Anerkennung mehr zu kriegen, wie du es gerade gesagt hast, und dann halt auch wirklich dieser Aspekt, es können jetzt alle. So, und dann ist es ja auch wieder so ein es ist halt nichts Besonderes mehr. So.
Naja, und weißt du, das Ding ist, und deswegen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn wir nur von der Technik sprechen oder auch nur von Bildgestaltung sprechen, im alleinigen Sinne, ohne da eine Emotion zu beleuchten und so. Das ist ja die Geschichte eines jeden abbildenden Kunstgewerbe, genau. Wie auch immer wir das nennen wollen, wenn wir uns die Malerei anschauen. In den Anfängen haben wir an Höhlenwänden gemalt, wenn wir die Pflanzen gefunden haben, die Farbe abgeben. Nachher haben wir die Pflanzen so aufbereitet, dass wir dann Farben hatten. Und irgendwann waren wir Künstler alleine nur, weil wir Farben hatten. Wie wir am Anfang Künstler waren oder Anerkennung hatten, nur weil wir eine Digitalkamera hatten. Wir mussten noch gar nicht gut fotografieren. In der ersten Zeit der Digitalkamera war das Haben der Kamera schon anerkennenswert. Und es ist immer schon so, auch in der Malerei, dass du viel Wissen brauchst, was nachher etwas abebbt. Heute gehe ich zu Nanunana. Gibt es die bei euch auch? Ich weiß gar nicht.
Ja.
So ein Kramsladen. Und ich habe die Tage gesehen, für einen Zehner kaufe ich mir eine Leinwand für weitere 8,95 Euro. Ein paar Farben, ein bisschen Wasser aus dem Wasserkran und einen alten Zahnputzbecher und dann fange ich an zu malen. Das war am Anfang der Fotografie, der Malerei undenkbar. Wer einen Keilrahmen hatte, war ein König. Und da wurden Keilrahmen ausgewaschen, weiß der Teufel, Leinen ausgewaschen, damit man dann, wenn was nicht war, nochmal neu und so. Und heute habe ich für, wie gesagt, gerade 18,95 plus Zahnputzbecher kann ich malen. Und das ist bei der Fotografie halt auch so ein
Aber Prozess. Andersrum, du hast die Werkzeuge, um malen zu können. Das heißt ja nicht, dass du es kannst. Also wenn ich mich jetzt hinstelle mit der Staffelei und mit einer Leinwand, da wird nicht viel rauskommen. Wenn das meine Frau macht, dann ist das Ergebnis Absolut. Ein ganz anderes. Also von daher.
Ja, genau. Aber trotzdem hast du völlig recht. Aber ich wollte damit nur sagen, dass diese Anerkennung bei jeder Kunst kommt und geht. Weil, also weißt du, bei der Fotografie ist ja genauso. Nur technisch jetzt erstmal. Als wir angefangen haben zu fotografieren, in den ganz gehen wir mal auf die Kleinbildfotografie. So, Kleinbildfotografie ist ja entstanden, weil sie in der Kinofilmerei quasi den Film einschätzen lernen wollten. Die Filme hatten keine feste ISO, sondern die Empfindlichkeit schwankte ein wenig und somit haben sie mit der Urleica eine Kamera oder mit dem Vorgänger der Urleica haben sie eine Fotokamera gebaut, in der sie dann nachher einschätzen konnten, indem sie Probefotos von den jeweiligen Filmstreifen gemacht haben. Wie empfindlich ist der Film, den wir jetzt verbauen? Und damit ist die Kleinbildfotografie geboren worden und man konnte die Kameras mitnehmen.
Genau.
Wir sind durch die Welt, was heißt wir? Die Leute, die so eine Kleinbildkamera hatten, sind durch die Welt gezogen und haben uns die Welt gezeigt.
Die Realität gezeigt, genau.
Die Realität, den Bildausschnitt des Momentes gezeigt. Mhm. Und am Anfang war Fotografie viel auf den Moment bezogen, sehr viel emotional betrachtet. Und ich kann mich gut erinnern, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber einer von den alten Verdächtigen hat in der Foto-Community mal vor vielen Jahren diverse Henri Cartier-Bresson-Bilder zur Diskussion gestellt. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie wir Superhelden der Fotografie, also ich nicht, ich bin ein totaler Fan, ich habe die erkannt, nicht weil ich toll bin, sondern weil ich zufällig gerade ein neues Buch hatte und die Fotos dann erkannt habe. Aber die es erkannt haben, haben halt nichts dazu geschrieben, weil sie gespannt waren und dann war der Horizont schief. Ja, bei Cartier-Bresson war der Horizont irgendwie immer schief und die Bilder waren alles andere als perfekt, aber die hatten eine andere Besonderheit und die wird ewig bleiben. Bis heute verkaufen sich die Bilder von Cartier-Bresson, die Bildbände und so, wie geschnitten Brot. Und die Leute sind davon inspiriert, wenn sie sowas an der Wand hängen haben. Und deswegen müssen wir eigentlich keine Angst haben, wenn wir uns denn weiter mit der Fotografie beschäftigen. Aber das, was er damals gemacht hat, mache ich heute mit meiner analogen Kleinbild auch gleich. Also nicht in der gleichen künstlerischen Ausprägung und Wertigkeit, so meine ich das nicht, aber von der Abbildung her. Mhm. Und mit der Digitalkamera mache ich es schon lange. Und das ist nicht schlimm. Irgendwann ist auch nicht mehr so viel Mühe notwendig und in der Fotografie sich nur gut zu fühlen, wenn man viel gemacht hat oder sich viel Mühe gegeben hat, ist, glaube ich, relativ gefährlich, weil immer irgendwann der Moment kommt, wo du dir diese Mühe einfach nicht mehr geben musst. Heute staunt niemand mehr über Abendfotos. Also Fotos, die am Abend gemacht sind von irgendeinem schönen, hier unsere Düsseldorfer Medienhafen oder so, da gibt es kaum noch Bildbetrachter, die sagen, oh, da hat der Fotograf sich aber Mühe gegeben, die sagen, das ist schön da. Da muss ich hin und so. Und dann halten die das iPhone hoch und sind sicher das gleiche Foto gemacht.
Genau, genau. Hast du mir letztens einen Vortrag drüber gehalten. Über dieses, der Anspruch und zu anspruchsvoll sein. Zu perfektionistisch hast du es ja genannt.
Perfektionistisch, ja.
Genau, genau. Aber nochmal zur Realität zurück. Ich meine, die Realität ist ja da manchmal wirklich auch zu sagen, ich muss einfach, oder ich kann zurückschrauben. So, ich meine, klar.
Wie meinst du das?
Naja, so mit diesem Anerkennung haben wollen. Also in diesem Zusammenhang im Endeffekt. So, wenn ich weiß, ich habe die Skills und ich kann im Prinzip tolle Composings erstellen, dann ist das eine Sache, die mache ich ja für mich. Ich setze mich.
Ja, na du.
Naja, ja, aber ich sag mal, ich habe ja Spaß daran, sozusagen diese Werkzeuge zu benutzen, ist das jetzt irgendein Rendering-Tool oder Photoshop oder was auch immer, und um da irgendwie Welten kreativ zu erstellen mit den Skills, die ich habe, um diesen Prozess zu erleben, um Ideen zu haben während des Bearbeitens und zu sagen, boah, hier, da kann noch ein Raumschiff rein und hier, da passt die Sonne am besten, ach nee, da passt doch nicht, mach ich hier rüber und so. Also das ist ja ein Prozess, ein kreativer Prozess, bis so ein Bild im Endeffekt fertig ist. Und das ist ja eigentlich, also ich glaube nicht, dass das fertige Bild das Ziel war, sondern der Prozess, das Bild zu erstellen, zu erschaffen. Also das, was dann Spaß macht, das, was dich im Prinzip triggert, wo du dann nächtelang am Rechner sitzt, um das irgendwie fertig zu kriegen und perfektionistisch hinzubiegen, bis es deinem Anspruch genügt. So, das ist ja, glaube ich, der Prozess, der da im Hintergrund steht, gerade in diesen DigiArt Composings und so, dass man das sich selber auf die Schulter klopfen kann, das habe ich jetzt aus eigener Kraft kreativ geschaffen. So, und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man ja eigentlich nicht das gemacht hat, stundenlang im Rechner zu sitzen, um das Bild zu zeigen, um von allen ein Lob zu kriegen, was das für ein tolles Bild ist, wo eigentlich von außen keiner einschätzen kann, wie kompliziert das war, das zu erstellen, sondern das ist ja eigentlich so diese eigene Erfahrung, dieses eigene dran wachsen, sich auf die Schulter klopfen und irgendwie seine eigenen Fähigkeiten verfeinern, was da irgendwie Spaß dran macht. Also diese Kreativität, die man halt in diesem Moment empfindet, wenn man im Prozess ist. So, und ich glaube, das fällt ganz oft hinten runter, dass also viele so dieses, warum mache ich das eigentlich? Warum bin ich kreativ? Warum mache ich das am Rechner? Warum erstelle ich Composings? Warum nehme ich die Kamera und fotografiere kreativ mit bestimmten Blickwinkeln ein Rotkehlchen? Warum gehe ich raus auf die Straße und mache Streetfotos? So, dass dieser Prozess nach hinten fällt, weil man es überall zeigen kann und weil man überall in diesen sozialen Medien ein Herz nach dem anderen bekommt und ganz viel Lob und das und jenes.
Ja, Anerkennung ist es halt wieder, ne?
Wir versuchen ja, aber
wir haben es geschafft, trotzdem noch Anerkennung zu bekommen, weil wir uns ja so viel Mühe gegeben haben. Und es ist ja sowieso relativ frustrierend im Moment, weil es außerhalb der fotografischen Blase, wobei da, ja doch, wahrscheinlich schon, aber ich sag mal, kein Lob mehr gibt, aber weniger Lob gibt für so eine Nachtfotografie zum Beispiel, wo wir vielleicht verschiedene Ebenen benutzt haben und so weiter und so fort. Oder für ein Panorama oder so, weil wir einfach viele smarte Geräte in der Hand haben, besonders wenn wir Laien sind, die uns Ergebnisse liefern, die wir kaum von den unseren unterscheiden können, wenn wir uns so viel Mühe gegeben haben. Das heißt, es ist ja eh gerade eine relativ frustrierende Zeit, weil die Zeit des großen Lobs langsam ja abebbt, weil so viele smarte Geräte uns viel abnehmen können. Das ist ja genau das, was du sagst. Und am Ende ist es ja so, dass die meisten Fotografinnen und Fotografen dann doch auch zeigen wollen, was sie fotografiert haben. Und wenn sie einen hohen Stellenwert auf der Bildbearbeitung haben, was völlig okay ist, ist es natürlich ein bisschen schmerzhaft, wenn das inzwischen jedes Handy kann. Das tut halt weh. Und ich glaube, und ich kann das gut verstehen, aber ich glaube, dass da ein Abgleich mit dem, was kommen wird, immer ganz gut ist und kein sorgenvoller, weil den Zeitgeist hat noch nie jemand aufgehalten. Du hältst den Zeitgeist nicht auf. Das ist wie der Spruch mit diesen Wellen. Du kannst keine Welle aufhalten, du kannst aber lernen, darauf zu reiten. Und wenn ich kommen sehe, dass ich irgendwann kein Composing oder keine Mehrfachbelichtung mehr brauche für ein Abendfoto, sondern ein iPhone oder ein Samsung S23 Plus Pro Ultra irgendwas. Und ich habe da mich länger mit beschäftigt und nicht nur gesagt, um Gottes Willen, bald ist das, das war alles schlimm und so. Dann glaube ich, kannst du eine schöne Zeit haben und beschäftigst dich dann halt mit anderen Dingen oder auf eine andere Art und Weise mit den Dingen. Mhm. Weil am Anfang ist es die Abbildung, dass die Bilder und die Lichter und die Tiefen und das alles schön ist und dass es zueinander passt und so. Vielleicht fangen wir an, noch emotionaler oder vielleicht irgendwie wieder mehr auf die Story blickend solche Nachtfotografien zu machen. Weil wir können jetzt, das ist eine Riesenchance, wir können diese Streetfotografie, von der wir gerade sprachen, ja, oder spontane Porträtfotografie im Düsseldorfer Hafen machen, mit der geilen Kulisse dahinter, ob sie in der Unschärfe ist oder mit geschlossener Blende in der Schärfe, ist dabei gar nicht so wichtig. Wir haben technisch die Möglichkeit, aus der Hand dieses supergeile Licht, was wir früher mit viel, viel Mühe bearbeiten mussten, aus der Hand für andere Arten der Fotografie zu nutzen. Oder wir haben die schöne Möglichkeit, mit Freunden dahin zu gehen, dieses Foto zu machen. Meistens können wir es sogar, also ich kann mit der EOS R aus der Hand so ein Foto machen. Kommt auf den Anspruch an, ich bin kein Perfektionist. Aber ob wir da jetzt hingehen und 8 Stunden uns beschäftigen oder Viertelstunde ein Foto machen und dann alle zusammen Kaffee trinken gehen und eine schöne Zeit haben, trotzdem die Fotografie leben, das ist ja so ein bisschen das, was dahinter steht. Und was aber auch verständlicherweise den Stress macht, weil es wieder viel mit Veränderung zu tun hat und mit dem abfallenden Lob. Wenn wir genauso weitermachen wie immer, das ist halt dummerweise alles immer Veränderung. Mhm. Und auch in der Fotografie schüttelt uns gerade die Veränderung durch, weil theoretisch, man siehe die Blogpostings der letzten Wochen beim Steffen, stilpirat.de, genau, was denn dann KI darstellen kann. Weißt du, also was KI an Bildern uns zeigen kann, mit welcher Schlagkraft und mit welcher, auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick bin ich relativ ernüchtert hier und da, aber es gibt immer wieder Fotos, wo ich denke, wow, und dann sehe ich auch.
Bilder.
Thomas Leuthardt hat Streetfotografie per KI gemacht, zum Beispiel.
Ja, da hatten wir jetzt auch ein Bild im Voting, genau, wo dann auch die Frage aufkam, das ist ja eigentlich gar kein Streetfoto. So, und dann hast du dir die Kommentare drunter gelesen und dann schrieb auch einer, gut gesehen oder toll den Moment festgehalten. So, wo man dann schon merkt, okay, es ist nach außen hin gar nicht ersichtlich, ist es jetzt ein Foto oder nicht. Das heißt, dann ist natürlich die Realität für jemanden, der das Bild sieht, wieder eine völlig andere. Ja, der eine weiß, okay, das habe ich am Rechner gemacht, habe eingegeben, Abendsituation, viele Leute, Gegenlicht, fotorealistisch, keine Ahnung. Und dann habe ich dieses Bild erhalten und der nächste sagt, boah, toll, das hätte ich auch gerne mal fotografiert und ich krieg's aber nicht hin, was ist denn hier los? So, aber ich sag mal, diese Effekte kenne ich noch aus der Foto-Community Anfang der 2000er. Da hatten wir auch eine Userin, die hat irgendwie ein Foto hochgeladen, irgendwie so ein Schwarz-Weiß war das noch. Du hattest irgendwie so eine Art See, dann in der Mitte so eine Insel mit so einem Pavillon obendrauf. Und das war irgendwie so mystisch, unscharf, verwaschen und so. Und dann haben sie auch alle hingeschrieben, boah krass, wie hast du das fotografiert? Und dann schrieb irgendwie jemand drunter, du musst dir Vaseline aufs Objektiv schmieren ringsrum, damit das irgendwie so eine Art Effekt hat ringsrum. Und es gab Leute, die haben das gemacht, haben ihr Objektiv damit kaputt gemacht, weil sie halt nicht auf den Filter geschmiert haben, sondern halt auf die Linse selber. Und dann stellte sich im Nachhinein heraus, das ist eine Fotomontage gewesen. Das ist also digital mit Photoshop verändert worden und gar nicht real fotografiert worden. Also ich meine, so eine Effekte gab es früher halt auch schon. Aber ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase, wo halt die Leute, die so eine Bilder sehen, auch lernen müssen zu realisieren, das ist kein echtes Foto. So, ich meine, oft wirst du es gar nicht sehen. Also kriegst du nicht mit, ob das jetzt fotografiert ist oder nicht. Aber ich glaube schon, dass so eine Art, ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Medienkompetenz, irgendwie so ein, dass du im Hinterkopf hast, ich darf dem, was ich sehe, nicht glauben. Also ich muss im Prinzip, wie man das bei den Nachrichten auch macht, irgendwie prüfen, ist das, was ich jetzt, oder ist der Eindruck, den ich habe, ist das wirklich, kommt das hin oder ist es halt irgendwie ein Trugschluss? So, und ich glaube, das ist so ein Ding, wo die Entwicklung so ein bisschen hingeht, dass man halt, indem man weiß, ich kann jetzt solche fotorealistischen Bilder auch erzeugen, da auch stärker irgendwie das Bewusstsein entwickelt, ich kann nicht alles glauben, was ich sehe. So, also das wird immer mehr kommen, glaube ich.
Ja, Medienkompetenz ist ein gutes Wort, wobei die Frage dabei auch ein bisschen ist, meiner Meinung nach, dass wir uns auch zumindest für unser eigenes Wohlbefinden fragen sollten, muss ich es denn an dieser Stelle hinterfragen? Das ist ja das, was ich gerade schon hatte. Werde ich gerade auf eine angenehme Art und Weise unterhalten?
Ja.
Ne, die mir einfach aber nichts tut und wo auch die vielleicht den Effekt verstärkende Unwahrheit, der Effekt, der eingebaut ist, mir auch nicht wehtut. Weißt du, ich meine?
Ja, ja.
Oder stehe ich gerade an einem Punkt, wo ich politisch, meistens ist ja politisch, ne? Aber in welcher Form auch immer gerade um Wahrheit oder Unwahrheit ringen muss. Mhm. So. Das ist halt so ein bisschen die eigene, ja, eigentlich ist es die Kompetenz, mit dem eigenen Geist umzugehen.
Genau.
Und eine Medienkompetenz.
Ja. Und ich meine, also jetzt rein vom also betrifft Betrachter und Fotografen gleicherweise irgendwie. Also wieder die Frage, warum mache ich ein Foto und was macht ein Foto mit mir? So, also ich meine, wenn ich jetzt dich wieder angucke, du machst ein Foto aus dem inneren Wunsch, irgendwie eine Emotion oder irgendwie ein Symbol oder irgendwas zu transportieren. Also da geht es nicht um die 1:1 Abbildung der Realität. So, wenn ich halt mich an deinen Plattenspieler mit dem Licht einfalle und der Gitarre daneben.
Nein, aber das war nicht hingestellt, das war tatsächlich so, aber
ja,
du
nee,
hast recht,
aber
es hätte auch sein können, dass ich irgendwas zurechtstelle, damit es schön aussieht, klar.
Nee, aber ja, schon durch die Art der Belichtung, du hast es sehr dunkel gehalten, der Lichtstrahl ist irgendwie auch relativ dunkel geworden, du hast viele Sachen ausgeblendet. Das ist ja dann wieder eine Transport von Stimmung, das ist ein Transport von Emotionen. So, und da geht es nicht um Dokumentation, da geht es nicht darum, einen Ist-Zustand 1:1 darzustellen, das geht nicht darum, auf dem Bau irgendwie einen Baumängel zu dokumentieren, zu fotografieren, wo du realistisch siehst, okay, da ist der Wasserfleck und da ist das Kabel kaputt oder so ein Kram. Da geht es ja um eine Art konzeptionelle künstlerische Fotografie.
Mhm.
So, und ich glaube, das ist, da muss man dann auch wieder unterscheiden, in welchem Genre bin ich unterwegs und muss ich es gegebenenfalls dazu schreiben? Was ich, also dass es im Prinzip nachträglich irgendwie verändert wurde oder generell künstlich hergestellt wurde, wobei das, glaube ich, in vielen Fällen gar nicht notwendig ist. Also wenn ich jetzt wirklich zu einem Artikel ein Symbolbild habe, wo meinetwegen jetzt zum Thema Inflation das Geld verbrennt oder keine Ahnung, das muss nicht fotografiert sein. So, da reicht es ja wirklich aus, da sozusagen so eine Art Stockfoto zu nehmen oder irgendwie, um das zu illustrieren. Wenn ich jetzt sage, im Krankenhaus XY ist im Untergeschoss ein Rohrbruch und so und da ist das und das passiert und das erscheint hier meinetwegen in der regionalen Stadtteilzeitschrift, wo jeder das Krankenhaus kennt, dann wäre es natürlich albern, da ein Symbolfoto zu nehmen.
So. Ja. Unterwegs auf dem Stairway to Heaven auf Hawaii, auf der Yacht von Ex-Diktator Saddam Hussein oder zum Abendessen mit der mächtigsten Glaubensgemeinschaft der USA. Reporter erzählen persönlich und hautnah ihre Abenteuer aus aller Welt. Mission Wissen weltweit, überall, wo es Podcasts gibt.
Da muss man dann wieder gucken.
Was inzwischen sogar passiert bei manchen Lokalen, aber das ist ein anderes Thema.
Also in welchem Genre ich unterwegs bin und was ich auch erwarte. Also ich meine, wenn ich wirklich nur unterhalten werden will und mir schöne Motive angucke, was ja im Prinzip in der Fotocommunity auch viele machen. Ne? Es werden viele schöne Fotos gemacht von Sachen, die Leute bewegen, die Leute im Endeffekt erleben. Und da kommt es nicht drauf an, dass das wirklich 1:1 real ist. Es wollen einfach den schönen Eindruck, den man hatte, weitergeben. So, und ist ja wie bei dem Sonnenuntergang. Ja, ob ich den irgendwie noch ein bisschen intensiviere am Rechner mit den Farben, ob ich da irgendwie die Mülltonne weglasse und so, dann wird das noch entspannter und noch gefährlicher. Genau, Nordlichter.
Nordlichter sehe mit dem Auge betrachtet in der Regel
unspektakulärer aus als mit dem Fotoapparat.
10% von dem Effekt, den wir auf den Fotografien durch die Belichtung und was wir alles damit anstellen, erreichen, haben wir in der Realität. Dadurch, dass wir so viele faszinierende Nordlichtfotos haben, habe ich jetzt in letzter Zeit immer mal wieder, es gab jetzt eine kleine Welle von Menschen in meinem Umfeld, durch Zufall wahrscheinlich, die sich auf den Weg Hurtigruten in den Norden und so gemacht haben, jetzt auch im Winter teilweise. Mhm. Und da hieß es dann immer, voll geil, das zu fotografieren. Selbst mit dem Handy übrigens hast du dann wieder den verstärkenden Effekt. Ne? Mhm. iPhone in den Himmel gehalten, drauf gedrückt, hast du wieder geile Nordlichter. Genau. Mit dem bloßen Auge war ich ein bisschen enttäuscht, habe ich ein paar Mal gehört.
Genau, aber da sind wir auch wieder an dem Punkt zu sagen, okay, ich war wirklich dort oben, ich habe es wirklich fotografisch umgesetzt oder ich habe im Prinzip jetzt über Programm XY gesagt, okay, Himmel austauschen, Nordlicht, zack, und
ja, absolut,
heimen sie dann die Anerkennung ein, wie toll ich das doch fotografiert habe. So, das ist ja dann.
Wir sind aber auch da, dass die Fotografie, wenn sie manipulativ entstanden, schwieriges Wort, du weißt, was ich das meine, also wenn ich irgendwie ein Foto nicht 1:1 aus Out of Cam genommen habe quasi, dass sie uns unter Umständen Dinge suggeriert, die, wenn wir sie nicht prüfen,
genau,
anders sind als die Realität.
Das meinte ich, ne?
Also, wenn ich jetzt haben wir Männer das große Glück mit 44, bei mir kommen die Haare langsam in den Grauton und, also langsam, aber langsam geht's los. Spannend. Und ich finde das beim Friseur immer wieder spannend, weil immer wenn der nochmal wieder kürzer schneidet, dann wird das nochmal ein bisschen fresher mit diesem Grau. Und ich finde es voll spannend. Wir haben das Glück, dass die eine oder andere Falte oder das graue Haar jetzt nicht so schmerzt, aber in 10 Jahren stehe ich genauso da, oder wenn ich eine Klassenkameradin von mir treffe und die vielleicht einen Schmerz damit hat und sie guckt aber immer nur in die Selfie-Kamera ihres iPhones, Huawei, Samsung, however, dann sieht sie eine andere Realität.
Genau.
Und da ist natürlich ähnlich wie bei den Nordlichtern und so immer das Hinterfragen gefragt. Mhm. Das liegt aber in der Verantwortung des Betrachters. Oder das liegt auch in der Verantwortung des Betrachters. Man kann nicht einfach sagen, wir werden hier belogen, sondern viele Dinge sind einfach auch, naja, so sehr gegeben, dass man es eigentlich weiß. Also dieses Nordlichter-Ding, also ich kenne jetzt niemanden, der das nicht wusste, dass Nordlichter nicht so aussehen wie auf den Fotos. Oder
aber ich glaube,
der nicht wusste, dass wir nicht alle so ein blankes Gesicht haben.
Nee, aber ich glaube, das Problem ist einfach, dass das so ein schleichender Prozess ist. Also ich sag mal, wenn die bis 2014 alle real fotografiert hätten, 1:1, und dann hättest du so einen harten Cut und dann würdest du im Prinzip den Bildeindruck kriegen, den du jetzt hast, dann würde das natürlich extrem auffallen. Huch, was ist denn hier passiert? So, das ist ja alles irgendwie ganz anders. Aber dadurch, dass das jeden Tag immer ein bisschen mehr passiert und dass du im Prinzip über die Handys und über Instagram und so das eigentlich jeden Tag siehst und so langsam dich so reinschleichst in diese Empfindung, wird das jetzt, glaube ich, relativ schwierig, sich wieder zurückzuerinnern. Also so diesen sich wirklich zu sagen, okay, ich muss das hinterfragen. Ich muss einfach genauer prüfen, was sehe ich, und über Erfahrungen beziehungsweise über das Wissen, was ich habe, über Vergleiche und so zu sagen, okay, das kann nicht real sein, oder ich bin einfach vorsichtig bei dem, was ich da für bare Münze nehme oder was mir andere im Prinzip für bare Münze erzählen. So, ich glaube, das ist so ein Punkt, wo viele jetzt irgendwie auch einen Schreck kriegen und irgendwie vielleicht dann auch sagen, okay, ich muss halt wirklich ein bisschen sensibler mit den ganzen Sachen umgehen und darf nicht alles glauben, was ich sehe. Ich meine, dass man nicht alles glauben kann, was man sieht, das wissen wir eigentlich schon, seit die Fotografie erfunden wurde. Ich habe letztens eine Story gelesen, dass es gab ja damals bevor die Fotografie von der französischen Regierung irgendwie anerkannt wurde und weitergegeben wurde von der Akademie der Wissenschaften damals, gab es da, glaube ich, zwei konkurrierende Erfinder. Der Daguerre hat das ja am Ende dann zugesprochen bekommen. Und der andere hat dann, schrieben sie zumindest, das erste manipulierte Foto der Welt gemacht. Er hat sich selbst als Ertrinkender oder als ertrunkene Leiche sozusagen fotografiert. Mhm. Und hat so nach dem Motto, ich habe verloren, der andere hat im Prinzip den Zuschlag bekommen und ich bin jetzt hier der Verlierer, ich bin am Ende, ich sterbe. Hat das so künstlerisch so in gewisser Weise aufgegriffen und umgesetzt, aber er hat wieder sich selbst in einer Art und Weise fotografiert, die nicht real war. So, und damit haben wir ja eigentlich seit Erfindung der Fotografie das Problem, dass das, was man sieht, nicht unbedingt mit dem übereinstimmen muss, was wirklich da gewesen ist. So, aber weil wir vorhin nochmal mit dem Werkzeug irgendwie zugange waren und wollte ja meintest, dass gewisserweise vielleicht das ja auch eine Chance ist, wenn man jetzt gerade so moderne Werkzeuge hat wie KI oder so ein Ding, habe ich letztens einen Artikel gelesen, vor weiß ich nicht, Jahren, 1-2 Jahren, ja, 2016 steht hier, gab es doch diesen KI-Test, dass im Prinzip eine künstliche Intelligenz dieses Go-Spiel gespielt hat gegen den Menschen und gewonnen hat. Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dieses Spiel mit diesen weißen und schwarzen Smarties, die man da so hin und her schiebt und dann irgendwann gewinnt man. Weißt du, was ich meine?
Ich kenne Abalone. Ich weiß jetzt nicht genau, was du... Go also, kenne ich nicht, aber
however, ja. Genau, jedenfalls gab es eine KI, die im Prinzip das spielen konnte und die hat 2016 gegen den besten Go-Spieler der Welt gewonnen. Ja, und da haben sie ja schon gesagt, ah, KI und Hilfe, und die machen jetzt alle platt und so. Und es gibt jetzt eine Untersuchung, die im Prinzip viele Go-Spiele, die seit 2016 passiert sind, analysiert hat von Menschen. Und sie haben festgestellt, dass die Spiele seitdem wesentlich kreativer geworden sind, die Züge der Menschen, die Eröffnungszüge, der Spielverlauf und sowas, und dass sozusagen dieser Punkt, dass die KI gewonnen hat, bei den Menschen zu einer Weiterentwicklung ihres Spiels geführt hat. Also diese KI hat im Prinzip einen positiven Effekt auf Entscheidungsfindungen, auf Spielstrategien und so, dass der Mensch jetzt wieder gewinnt. So, also da gab es sozusagen einen positiven Effekt und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich jetzt sehe, was KI alles kann, gerade in der Bilderstellung, dass das auch so ein Trigger ist, um die Menschen und Fotografen und Bildgestalter und so kreativer werden zu lassen, um zu sagen, okay, die können jetzt das, was ich kann, dann kann ich halt nächste Woche mehr als die KI jetzt, so, weißt du? Also, dass das so ein Trigger ist. Klar, es hat Risiken, dass man sagt, okay, bestimmte Berufszweige werden jetzt irgendwie wegbrechen, wenn es darum
was
geht.
Was auch leider im Zeitgeist immer wieder passiert. So. Ja.
Dass du halt niemanden mehr brauchst, der Symbolfotos fotografiert, weil da gibt es einen Text an und dann hast du das. Also das sehe ich schon kommen. So. Aber ich habe auch gelesen, dass es inzwischen Ausschreibungen gibt für professionelle Prompter, so wie man das schreibt, die irgendwie mit einem Gehalt von $400,000 im Jahr gesucht werden, händeringend. Prompt-Ingenieure oder so, die im Prinzip das Gefühl haben oder das Gespür haben, wie kann ich über Texteingaben passende Grafiken erzeugen. Also es wird da auch wieder ein Berufsfeld geben, was da sozusagen sich oben drauf setzt. Es ist einfach ein Umbruch. Ein ziemlich heftiger, ein ziemlich krasser. Also ich bin mal gespannt, wo das alles hinführt. Aber ich bin immer noch der Meinung, Fotografie ist irgendwie ein Hobby oder eine Leidenschaft, die man in erster Linie für sich selbst macht. Also klar, Anerkennung von außen ist toll, aber ich glaube selber so diese Kamera in die Hand zu nehmen und rauszugehen und die Situation zu sehen und zu spüren und den richtigen Moment abzuwarten und die Kamera technisch einzustellen und da irgendwie dann hinterher zu sagen, ich habe ein tolles Ergebnis erzielt. Ich selbst, ja, ich habe es nicht eingegeben und habe darauf gewartet, sondern ich selbst war das. Das ist, glaube ich, so eher der Ansporn, den man so hat. Wenn man
haben halt sollte, Lars. Ich glaube schon, dass wir haben sollte.
Ja,
also es tut auch gut, das genau so zu haben. Das ist nicht die Frage. Auf der anderen Seite fotografieren wir, um Dinge zu zeigen. Wahrscheinlich. Es gab lange Jahre.
Ja, aber den Fokus stärker drauf zu setzen, dass man ja eigentlich stolz auf sich sein kann, dass man das geschafft hat.
Genau, dann geht es einem besser.
Genau.
Das ist ja das Ding. Genau. Ne? Also, dass man sich nicht versucht,
dann hat man nicht fehlende mehr so viel Anerkennung. Angst.
Genau. Sich versucht, fehlende Anerkennung nicht irgendwie über die Fotografie zu holen. Ich habe das festgestellt, guck mal, als wir angefangen haben mit dem Podcast, war ich ja ein Teilzeitangestellter bei der Foto-Community und hatte mein Gewerbe. Fast alles über den Tagesablauf, bis auf, dass ich fahre jetzt los und gehe Fotos machen, hat sich im Internet abgespielt. Ich habe dadurch sehr, also in den letzten Jahren auch schon mit den Fotologen und so, habe ich sehr viele Menschen kennengelernt im Internet und sehr viel ohne die Grenzen hier unserer Stadt oder so, auf die angewiesen zu sein, habe ich viele Menschen kennengelernt im Internet, die mit der Fotografie zu tun haben und so. Hab aber jetzt, dadurch, dass ich ja nur seit einem Jahr fast in der Behindertenhilfe wieder stationär arbeite, in einem Bereich, wo 3 von 10 Mitarbeitern überhaupt einen Instagram-Account haben und ich glaube, im ganzen Werk sind 2 mit dem Foto-Community-Account, die dann so engagiert sind, dass sie Foto-Community so intensiv leben. Das heißt, ich habe plötzlich eine völlig neue Realität und stelle aber fest, dass in dieser neuen Realität, die ja nicht nur Internet ist, ehrlicherweise zeigen wir ja immer nur Fotografinnen und Fotografinnen unsere Fotos. Eigentlich, wenn wir vor 15 Jahren mal Leute gefragt hätten, bevor wir vor 20 Jahren die Verbreiterung ins Internet so stark erlebt haben wir fotografiert, um den Bildbetrachter zu zeigen. Da waren die Konsumenten die Alltagsleute, die in Ausstellung gekommen sind, ohne selbst Fotografen zu sein und so. Und dieser Blick ist ein bisschen verloren gegangen. Und wenn du aber in dein, Achtung, Anführungsstrichen in der Luft, normales Leben außerhalb des Internets mal deine Bilder mitnimmst, das ist ziemlich faszinierend. Also ich habe für eine Weiterbildung bei uns im Bereich Behindertenhilfe, Eingliederungshilfe heißt das ja korrekt, habe ich 3 Fotos mitgenommen zur Illustration einer Situation. Und plötzlich kamen Rückmeldungen von Menschen, die sonst mit der Fotografie nichts zu tun haben, die waren tausendmal wertvoller als 100.000 Likes. Und es waren Einzelpersonen, die auch nichts sagen, dass es andere wieder hören, Erweiterung von Reichweite und so, alles egal. Mhm. Und das ist total schön zu erleben. Wir sind alle ist natürlich totaler Blödsinn, aber viele von uns sind in so einer Blase, die wir erstmal gar nicht wahrnehmen, die wir für unsere Realität oder die unsere Realität ist. Und wir fotografieren ganz häufig für die Fotocommunity, für Instagram, für Facebook und haben irgendwie uns so Leute herangeholt, die uns unsere Fotos liken und kommentieren, weil wir deren Fotos liken und kommentieren. Mhm. Das ist in der Fotocommunity ja sogar, ich würde sagen, mit das Alleinstellungsmerkmal, dass wir über den geschriebenen Text uns gegenseitig kommentieren. Aber den Blick nicht dafür zu verlieren, dass in der normalen, realen Welt da draußen auch noch andere Menschen sind, die sich für unsere Fotos interessieren könnten und dass es gar nicht um die Zahl ankommt und so. Das ist sehr gesundend, wirklich mal zu merken, okay, eine schöne Rückmeldung im spontanen Kontakt ist auch so super wertvoll. Ja. Und dann kommen wir unter Umständen ein bisschen davon weg, nicht immer nur für, jetzt müssen es alle sehen, zu fotografieren. Wie viele Diskussionen und Supportanfragen gibt es, wenn Klickzahlen aus welchen Gründen auch immer gerade zu wenig oder zu viel erscheinen? Das macht Menschen fertig, wenn sie sehen, jetzt, wir haben uns da viel drüber unterhalten. Wir haben zusammen im Support gesessen, also quasi virtuell nebeneinander und haben gesehen, wie Menschen völlig verzweifelt sind, weil Klickzahlen oder Followerzahlen sich irgendwie verändert haben.
Ja, ja.
Am Rande des Nervenzusammenbruchs und selbst wenn es dich nur ein bisschen traurig macht, ist es ja schon fragwürdig.
Aber ich glaube trotzdem, also man muss trotzdem eigentlich zugeben, dass diese Veränderungen und künstliche Bilder, ist es wirklich fotografiert, ist es nicht fotografiert, dass das nicht nur die Fotografie-affine Blase betrifft, sondern eigentlich wirklich alle.
Absolut.
So, du kannst keine Zeitung mehr aufmachen, glaube ich, ohne da irgendwie Bilder zu sehen, die nicht echt sind. So, du musst,
absolut.
Ja, gerade Video kannst du manipulieren. Inzwischen soll das dann irgendwann auch so weit sein, dass du Text zu Video generieren kannst. Ich glaube, ich habe vorhin gelesen, das neue ChatGPT-4 kann Bilder analysieren. Das heißt, du lädst ein Bild hoch und sagst, welche Sachen kann ich aus den Zutaten backen, die auf dem Bild sind. Und dann sagt er, pass auf, hier sind die Rezepte mit Eiern, Mehl und Butter, kannst du das und das machen. Also das wird irgendwann kommen. So, und ich glaube, gerade in den Medien wird es wirklich eine Herausforderung sein, Artikel, die man liest, wo man sowieso nie vor Ort war, aus irgendwelchen fernen Weltgegenden, mit Fotos oder mit Bildern, die das illustrieren, auch wirklich dann zu glauben. Also ich glaube, da ist dann so dieser Realitätscheck, kriegt dann eine viel, viel höhere einen höheren Stellenwert, als das jetzt noch der Fall ist. So, und das betrifft nicht nur uns, das betrifft alle. So, und ich glaube, ich weiß nicht, wenn du jetzt drei KI-Bilder mitgenommen hättest zur Illustration, hättest du wahrscheinlich das gleiche Feedback bekommen, was das für tolle Bilder sind. Weiß man halt nicht. So,
genau.
Weißt du? Und, ist aber die Frage, also wie es für das eigene Ego dann, oder was es fürs eigene Ego macht, wenn es wirklich die besten, die eigenen Bilder sind, nicht die besten, die eigenen.
Genau, und um langsam mal so in die Richtung des Landeanflugs zu kommen, ich bin voll bei dir, glaube aber, glaube, dass wir für uns persönlich ein bisschen schauen sollten, wo dieses Hinterfragen notwendig ist und wo wir es vielleicht einfach mal gelassen sehen können. Einfach nur, damit wir nicht den ganzen Tag skeptisch im Raum stehen, weil wir kennen das entweder aus der Begegnung oder vielleicht sogar von uns selbst. Für dich weiß ich, wo ich dich hinsetze, aber ich möchte niemandem zu nahe treten, aber es gibt Menschen, die chronisch von allem überfordert oder sagen wir besser gestresst sind. Die Regierung ist schlimm, die Chefs sind schlimm, die da oben sind schlimm. Ich bin doch nur ein kleiner Mann oder eine kleine Frau und so. Diese Art zu denken und zu leben ist unglaublich schmerzhaft und ist auch nicht nötig, weil so ist es nicht. Das ist ein Eindruck. Und wenn ich jetzt hingehe und anfange, aufgrund der aktuellen Entwicklung alles hart zu hinterfragen, wie soll ich denn da die Fotografie noch genießen? Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich schaffe mein Vorhaben oder wir schaffen unser Vorhaben, das wissen wir jetzt noch nicht, aber im Februar oder März nächsten Jahres in Mexiko zu stehen, dann stehe ich auf so einer, auf so einem Tempel der Maya und fotografiere in den Dschungel oder der Name ist weg, ist egal, fotografiere über das Meer, was auch immer, fotografiere irgendwo jetzt halt da den Dschungel und dann steht da ein Mobilfunkmast. So, ich weiß nicht, wer das von euch schon mal erlebt hat, aber wenn du einmal an so einem wirklichen Dschungel gestanden hast, Urwald, wie auch immer wir das nennen wollen, in Deutschland haben wir keinen einzigen Urwald mehr, und du hörst die Affen rufen und die Tiere, die wir so aus der freien Welt nicht kennen, und machst dann ein Foto. Das ist ein Gänsehautmoment par excellence, auch ohne den Ton mitnehmen zu können, weil wir machen ja nur ein Foto. Wenn du den scheiß Mobilfunkmast dann wegmachst, dann ist nichts passiert. Dann ist das immer noch diese wunderschöne Dschungelwelt. Und ich würde nicht anfangen, Urlaubsfotos oder auch National Geographic mit der Lupe zu hinterfragen, weil dann macht, glaube ich, die Fotografie keinen Spaß mehr. Sondern ich würde anfangen zu hinterfragen, wenn ich sehe, dass das Bild eine Wirkung hat, die einen Einfluss auf mein Leben hat, im politischen oder im sozialen Zusammenleben. Dann würde ich hinterfragen. Aber ansonsten glaube ich, dass Mut zur Lücke und so ein bisschen eine Gelassenheit, mir schenkt sie vielleicht die C4 vorne oder so, vielleicht kann man sich das auch ein bisschen früher schon angewöhnen, aber eine Gelassenheit ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass wir uns selbst die Fotografie zerstören, wenn wir zu so einem dauerhaft hinterfragenden Menschen werden, der alles erstmal schlimm findet. Weißt du, ich meine?
Ja. Ich glaube, das ist dann wirklich so ein also man muss dann irgendwie an sich arbeiten und man muss wirklich so den Unterschied finden zwischen, wann ist es wichtig, das zu hinterfragen, und wann kann ich einfach mal alle gerade sein lassen. So
meine ich das. So meine ich das. Ist alles nicht einfach, ne? Nee, ich meine, die Foto-Community, guck mal, die Foto-Community war die größte soziale Plattform, bevor Facebook und Instagram überhaupt erstmal irgendwie bei uns in Deutschland angekommen sind, und steht ja auch sehr für, also viele Mitglieder stehen auch sehr für ursprüngliche Fotografie, und wir bemerken in den Kommentaren immer wieder, dass viele Mitglieder, viele Fotografinnen und Fotografen dort, so eine Anwaltschaft für die klassische Fotografie übernehmen und tatsächlich mit viel Energie, teilweise auch Druck in sich, dafür kämpfen, eben diese zu erhalten. Und diesen Druck so ein bisschen zu nehmen, mal so einen Tee hinzustellen und sagen, hey, komm, lass mal hier, vielleicht schaffen wir es ja noch Fotopia dieses Jahr, keine Ahnung, mal zu sagen, hey, komm mal her, lass uns mal drüber reden und mal so ein bisschen Entspannung reinzubringen, fände ich total schön, weil manchmal tut mir der Druck, der da besteht, ein bisschen weh, weil die Fotografie ist genau wie der Rest im Leben von stetigen Veränderungen geprägt. Das ist nun mal so. Da ändern wir nichts dran. Würdest du nochmal, das fände ich jetzt eigentlich wichtig, ne? Ich meine, man muss ja sagen, du bist ja, Achtung, witzige Formulierung, ganz schön hohes Tier in der Fotokommunity. So. Man mag es nicht glauben, aber es ist ja so.
Ja, aber das ist wieder die Frage, welche Realität siehst du, die von außen oder die von innen?
Naja, also du gestaltest Fotocommunity, und zwar seit sehr vielen Jahren.
Ja.
Du gestaltest mit in einem Team, aber bist auch Teamleiter, so Bereichsleiter, wie auch immer wir es nennen wollen. Wenn du jetzt mal auf die User eingehen möchtest, die sich immer wieder fragen, was soll denn das? Das hast du zwar gerade im Nebensatz schon gemacht, aber fass uns doch nochmal zusammen, warum in der Foto-Community die KI eigene Sektionen bekommen hat und warum, obwohl sie Foto-Community aus der Geschichte heißt, auch Bilder und Gestaltung zugelassen werden. Und das ist nicht schlimm. Also versuchen Sie mal, drei Sätze dafür dazulassen, für die, die damit einen Schmerz haben.
Wie gesagt, Andreas hat vor vielen Jahren schon die Sektion für Grafik und Malerei und Gemälde und Composing und so erstellt. Und die haben einen sehr, sehr großen Zuspruch. Gerade auch Composing hat ja, also haben ja ganz viele dann auch die ganzen Bildbestandteile selbst fotografiert. Also hat ja auch sehr, sehr viel mit Fotografie zu tun. Und es ist natürlich schwierig, dann bestimmte Bereiche einfach auszugrenzen, zu sagen, du darfst nur Bilder hochladen im Composing-Bereich, wo du alle Bestandteile selbst fotografiert hast. Du kannst es nicht kontrollieren. Das heißt, da jetzt Sachen rauszuwerfen und andere drin zu lassen, ohne wirklich eine Kontrolle darüber zu haben, wer jetzt nach den Regeln spielt und wer nicht, ist natürlich extrem schwierig. Und nimmt den Leuten ja auch den Spaß, weil wir haben ja ganz viele Mitglieder, die auf vielen verschiedenen Bereichen unterwegs sind. Also die einen fotografieren und malen, die zweiten fotografieren und machen Composings. Jetzt haben wir ganz viele Digi-Art-Menschen, die sich halt mit KI befassen. Und die dann sagen, okay, ich bin in meinem Umfeld und ich habe hier meine Leute, die sich mit dem gleichen Thema auch befassen. Ich darf aber meine Bilder hier nicht zeigen. Also das ist ja auch wieder so ein Ding. Das heißt, wir sind eine große Gemeinschaft. Und da jetzt bestimmte Strömungen, die jetzt gesellschaftlich auch relevant sind und die im Endeffekt ja kreativ und künstlerisch irgendwie jetzt gerade einen Umbruch schaffen, rauszulassen und auszuschließen, halte ich halt für keine gute Idee. So, also es geht ja um kreative Prozesse, es geht um Kreativität mit dem Bild, am Bild. Und ich sag mal, gerade wenn ich über KI auch Sachen generieren lasse, die fotografischen Elemente fließen ja alle mit ein. Das heißt, ich sage, ich will ein Bild generieren mit einer bestimmten Lichtstimmung, mit einem bestimmten Brennweiten-Look, mit einem bestimmten Bokeh am Ende. Also das sind ja alles fotografische Dinge, die mit einfließen. Das heißt, es ist zwar nicht fotografiert, aber es hat fotografischen Inhalt, sage ich mal so, der aus der Fotografie kommt. Und von daher sehe ich das relativ unkritisch, diesen Bildern hier auch eine Heimat zu geben. Ich fände es spannend, auch im Aspekt der Ehrlichkeit drunter zu schreiben, wenn man es halt wirklich über KI generiert hat. Weil du sagst schon richtig, es sind viele Mitglieder dabei, die sagen, okay, wir sind eine Fotocommunity und ich möchte nicht veralbert werden, dass es gar kein Foto ist. Ja, weil ich ja sozusagen über das Bild auf die fotografischen Skills eines Mitglieds schließe und wenn ich dann ein tolles Bild sehe und denke, das ist fotografiert und dabei ist es aber generiert, fühle ich mich veralbert. Das kommt aus der Geschichte der Foto-Community her, auch vielleicht auch ein bisschen aus dem Namen, aber ich glaube, da muss man einfach ein bisschen lockerer sein und wenn alle ehrlich sind und sagen, okay, das ist ein generiertes Bild und das ist ein fotografiertes Bild und das in die entsprechenden Sektionen auch einstellen, ich glaube, dann kann das auch friedlich koexistieren. Also es macht Rendering und Composing seit vielen Jahren friedlich nebeneinander. Und ich denke auch, wenn jetzt der erste Hype abgeklungen ist und im Prinzip die jetzt viel probieren und KI-Bilder erstellen und die halt hochladen und die dann irgendwann merken, okay, es ist vielleicht gar nicht so spannend oder vielleicht langweilt es mich irgendwie auch nach 14 Tagen, weil es ist halt irgendwie einfach und ich habe jetzt nicht diesen langwierigen Prozess, das zu erstellen und freue mich dann hinterher gar nicht so sehr drüber, wie ich mich über ein Foto gefreut hätte. Das ist ja auch so ein Ding, wie glücklich macht mich das, mich vor den Rechner zu setzen und dann Satz einzugeben. Und ich glaube schon, dass das irgendwann wieder abebbt. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Fotografie irgendwann wieder den Hauptpart hat, also gerade auch bei diesen Digi-Art-Künstlern, dass das wieder eine Mischung wird, ja, dass ich mir jetzt keine Stockfotos suche, um die in meinem Composing zu verarbeiten mit meinem eigenen Bild, sondern dass ich im Prinzip mir dann über KI Sachen generieren lasse, die ich in mein Bild einbaue, in mein Foto, also dass da auch wieder eine Symbiose herrscht.
Ja. Ich bin überzeugt davon, das ist eine spannende Aussage, ich bin davon nicht überzeugt, weil ich einfach mich so oft schon gewundert habe, wie die Zukunft sich gestaltet hat. Ja, also es sind so viele, ich sage nicht mehr nie zu nichts im Leben, ja, weil einfach dieses Nie ist schon so oft passiert und was ich vorher halt so ausgesprochen habe.
Na gut, vielleicht täusche ich mich ja auch, das kann auch
sein. However, ne? Aber geht ja nicht um Recht oder Unrecht, aber was ich glaube wichtig finde ist, dass, und das ist übertragbar auf alle Bereiche, weil die Fotografie, glaube ich, fast immer so im Grunde gelebt wurde oder werden sollte, wenn es irgendwen gibt, der das vorgeben kann. Die Foto-Community ist gegründet worden als Community, als Gemeinschaft, als Idee 2001, die Menschen zu vereinen, die fotografieren, dass sie nicht mehr im Keller der VHS sitzen müssen mit einem ratternden Dia-Projektor irgendwie, wo der Lüfter kaputt ist zum 13. Mal, wo man dann sich das Foto von Herrn Günther angucken muss, der dann das 13. Mal den goldenen Schnitt dargestellt hat und so. Nicht böse gemeint, war eine geile Zeit, aber die Foto-Community war da eine neue Ära, die dann übrigens genauso in einer Diskussion war. War genauso ein Systemsprenger, will ich mal sagen.
Genau.
Die Foto-Community hat andere Dinge verdrängt. Muss man mal so sagen, ja. Die Foto-Community hat das ein oder andere klassische Daherkommen von alteingebrachten Fotoclubs wahrscheinlich, ich will nicht sagen zerstört, das wäre wieder sehr destruktiv, abgelöst. Und die Grundidee in sich aufgenommen, übernommen, was auch immer. Und manche wollten nicht mit, die sind dann frustriert, komplett verpufft quasi und haben vielleicht jetzt was anderes gemacht, fotografieren für sich. Und andere sind aber mitgekommen. Wer nicht geht, geht mit der Zeit. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Die mit der Zeit gegangen sind und mitgekommen sind, haben bis heute vielleicht eine geile Zeit in der FC.
Ja.
So. Und ich glaube, dass all diese Communities, wir können alle anderen mit dazu nehmen, leben als Gemeinschaft. Und ich glaube, so ein bisschen Güte, auch wenn das Gegenüber einen vielleicht sogar aufregt, weil es vielleicht eine Angst triggert oder so, würde uns an der Stelle sehr gut tun, weil natürlich sind Ängste an dieser Stelle auch total normal. Und ich will nicht sagen, ob die KI uns mal ein richtiges Problem im Leben macht. So ein richtiges. Ich meine, wir haben die Science Fiction alle gesehen, deren Umsetzung wir nicht geglaubt haben. Wir haben aber auch alle die Science Fiction zu irgendwelchen Pandemien gesehen und nicht daran geglaubt, dass uns Corona so hart ereilen würde. Wir wissen das nicht. Ich bin nur kein Freund davon, laute Sorgen immer nur nach außen zu tragen, weil nur 1% der Sorgen wirklich eintreffen.
Ja.
Wir machen uns vorher mal Gedanken, blockieren unser Leben und am Ende passiert nichts. Und wenn wir alle ein bisschen gütiger miteinander sind und nicht anfangen, das ist doch keine Fotografie und das ist doch Fotografie und man muss KI machen, man darf keine KI machen, diese ganzen absoluten Meinungen, wenn wir uns da mal ein bisschen bremsen, haben wir eine viel geilere Zeit zusammen, glaube ich.
Ja. Ich glaube auch, es geht einfach in erster Linie um Kreativität. Es geht um Bilder, die eine gewisse Aussage haben, die ein gewisses Gefühl und eine Emotion erzeugen. Und das ist der Hauptfokus. So, und
ich sag mal, die Werkzeuge, Sehnsucht, die Werkzeuge
dafür ändern sich, die entwickeln sich weiter. Und von daher, aufhalten kann man das nicht. Man muss einfach versuchen, sich da zu arrangieren, glaube ich. Und
du liebst Podcasts und möchtest deine Lieblingshost auf großer Bühne live erleben? Dann habe ich einen besonderen Veranstaltungstipp für dich, das Here and Now Podcast Festival von 7One Audio am 2. und 3. September in Köln. Mit dabei sind beliebte Podcasts wie Beste Freundinnen, Hazel und Thomas Hörerlebnis, Mord auf Ex, AWFNR, Psychologie to go, 50 plus 2 und viele, viele mehr. Es gibt Einzeltickets, mit denen du deinen Lieblingspodcast sehen kannst und Kombi- und Festivaltickets, um dir mehrere Shows anzugucken und dir dein ganz eigenes Festivalprogramm zusammenzustellen. Denn es gibt an 2 Tagen mehr als 20 Live-Podcasts auf 4 Bühnen in der Halle Tor 2 in Köln. Und draußen davor noch eine Außenarea mit Foodtrucks, mit Getränken, mit Musik, also echtes Festival-Feeling. Alle Infos zu dem Event und auch zu den Tickets findest du auf hereandnowfestival.de.
Was wollte ich denn gerade noch sagen? Ich wollte gerade noch was sagen.
Gefahr, es könnte was passieren. Was habe ich da alles gesagt? Die Fotocommunity wurde gegründet, um...
Ja.
Sie hat die Hobbyfotografen verdrängt, die sich im Keller getroffen haben?
Ja, irgendwo da? Nee, ich weiß nicht mehr. Also auf alle Fälle, im Fokus ist die Kreativität und welches Werkzeug ich dafür benutze. Achso, ich weiß es wieder. Es kommt natürlich auf die Plattform an. Also ich habe jetzt gelesen und weiß, dass die Modelkartei KI-Fotos verboten hat. Mhm. So, und da bin ich, also das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil Modelkartei ist ja eine Plattform, wo ich real existierende Modelle sozusagen kontaktieren und buchen kann. Und wenn ich dort KI-generierte Bilder im Prinzip drin habe von Personen, die es real gar nicht gibt, macht das relativ wenig Sinn. Also aus Anwendungssicht. Aus Anwendungssicht sehe ich da schon einen Grund dafür, sowas im Prinzip nicht haben zu wollen. Mhm. Aber bei uns geht es ja eher um Emotionen, um Gefühle, um Kreativität mit Bildern. Und da bin ich voll der Meinung, da kann man KI durchaus zulassen. Wir haben Plätze dafür geschaffen und damit bin ich gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Ja.
Same hier. Ich fand es schön, das mal auszudiskutieren. Ja. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie die Diskussion weitergeht. Das wäre sicherlich was gewesen für eine große Gruppe. Auf der anderen Seite wäre das wahrscheinlich völlig eskaliert, wenn wir das mit 10 Leuten diskutiert hätten. Wir haben noch tausende Argumente und Momente und Beleuchtungsperspektiven offen gelassen. Genau. Aber das ist einfach, alles andere sprengt einfach den Rahmen von so einem Podcast leider.
Genau. Also ich finde es aber gut, dass viele Mitglieder in der FC unter eigenen Bildern das Thema halt aufarbeiten. So, weil wir wurden ab und zu mal gefragt, ob wir als FC im Prinzip eine offizielle Stellungnahme dazu abgeben und dass wir doch in unserer Position als große Fotocommunity gewissermaßen Einfluss nehmen sollten auf die gesellschaftliche Entwicklung und so. Aber im Endeffekt können wir als FC, die vielleicht im Eigenerleben eine große Plattform ist, global gesehen sind wir eigentlich so ein sehr, sehr kleines Licht und ich sag mal die
intime Gruppe.
Genau, also global gesehen, KI, die Foto-Community wird da, selbst wenn wir irgendwie jetzt versuchen, Einfluss zu nehmen, wird uns niemand Gehör schenken, so, weil die gesellschaftliche Entwicklung einfach eine ganz andere ist, mit einer Geschwindigkeit abläuft, die wir gar nicht beeinflussen können. Und ich glaube, das, was wir aktuell sehen in dieser Entwicklung, was KI angeht, ist ja eigentlich auch wieder nur, es sind die unteren 10% von dem, was eigentlich jetzt schon möglich wäre, wenn man in die ganzen Geheimlabore und Sachen reingucken könnte.
Naja, sie haben es jetzt nacheinander, haben sie alle ihre Ergebnisse gedroppt, weil einer angefangen hat. Mhm. Das ist ja nicht, haben sie ja nicht in der Woche dann entwickelt.
Ja, eben.
Weil es Google und Co. die dann jetzt nachgezogen haben.
Seit 2014 oder so, habe ich gelesen, wird das alles schon entwickelt. Die ersten Ansätze, die ganz gut funktioniert haben, sind halt auch schon fast 10 Jahre alt. Und das, was jetzt rauskommt, ist, glaube ich, auch wirklich nur die Spitze des Eisbergs.
Ja.
Und
also mir war das jetzt besonders wichtig, dass von dir da nochmal ein Wort dazu kommt, weil in der Foto-Community ja das geschriebene Wort sehr, sehr laut zählt. Habe ich kürzlich erleben dürfen, als ich ein Foto bei mir im Account gepostet habe, welches ich hier erwähnt habe. ein KI-Foto, also kein ChatGPT, wie hießen die noch, weißt du das noch? Diese Porträts, die überall rumgegangen sind.
Das war so eine Lenser-App oder sowas.
Ja, genau. Keine Porträts, sondern, wie heißt das, Avatare heißen ja, sie? Ja, ja, genau. So, das war mein privater Account, ich habe da hochgeladen, habe da das angeguckt, so, und dann habe ich es irgendwann wieder gelöscht. Ich habe es gelöscht, weil ich privat in meinem Account Dinge, die ausprobiert worden sind und dann irgendwie nicht mehr so richtig in den Account passen, wieder lösche. Die Diskussion ist hier und da auch ein bisschen sehr druckvoll geworden und ich war dann ganz froh, dass das Bild da nicht mehr in meinem Account war. Und sowas führt ja schon zu gewissen Unstimmigkeiten, weil ich habe dann Accounts Kommentare mitgelöscht und so, weil die haben sich ja unter meinem Bild eingefunden. Und ich merke, wie dynamisch und wie emotional angefasst diese Community, diese Foto-Community, die User der Foto-Community auf Veränderungen sind oder auf Dinge, mit denen sie so nicht gerechnet sind. So. Habe mich sehr gewundert, dass das für so viel Furore gesorgt hat, dass ich mein eigenes Bild gelöscht habe. Also ich bin ja der Meinung, dass wir unsere eigenen Bilder löschen können, wenn wir wollen. Aber in dem Punkt habe ich halt dann gelernt, wie wichtig solche Worte sind und wie viele Menschen sich nicht gehört fühlen, wenn sie nicht sofort eine Antwort bekommen. Das ist halt nicht immer möglich. Und deswegen fand ich es total geil, dass du da jetzt auch mal als, ja noch viel mehr als ich, Vertreter der Foto-Community, meinst du, so gesagt hast. Und ja, dass wir das auch relativ unemotional beleuchtet haben. Ich glaube, weder in die eine noch in die andere Richtung ist das ein Thema, zu dem wir laut werden müssen. Und das ja, fand ich gut, dass du das jetzt mal nach außen getragen hast.
Also wie gesagt, ich finde es schön, dass die Mitglieder diskutieren und ich finde es schön, dass da auch wirklich viele verschiedene Seiten zu Wort kommen, die irgendwie davor warnen, die anderen die da eine Chance sehen. Und ich glaube, es ist wirklich wie mit jeder Entwicklung, die man so hat. Was haben sie damals gesagt? Ein Computer braucht kein Mensch.
Ja.
So und
ein Smartphone braucht keiner. Also nein, das normale mobile Telefon brauchte schon keiner.
Genau, ja. Und das sind so Entwicklungen, wo man am Anfang skeptisch ist, weil es einfach die gewohnte Umgebung und die gewohnten Abläufe und die gewohnten Werte und Vorstellungen irgendwie irgendwie angreift. Und ich glaube, es wird eine Weile dauern, bis man auch sieht, dass es eine Chance ist, bis man auch merkt, ich meine, mit Siri und mit Alexa und wie die alle heißen, mit dieser Sprachsteuerung arbeiten wir eigentlich jetzt permanent ganz normal.
Ohne Alexa bin ich nicht mehr lebensfähig.
Ich sage auch manchmal hier, hey Google, Timer 35 Minuten, wenn ich irgendwas im Backofen schiebe. Ja, ich muss keine Uhr mehr anfassen, die dreckig wird und so ein Kram. Also damit arbeiten wir ja jetzt schon und
ja. Das
macht ja wirklich einen...
Das ist gut, dass das Smartphone sich jetzt meldet. Das ist, hat, finde ich, jetzt ein ganz gut. Geh mal ruhig ran.
Nee. Jedenfalls, das sind so Dinge, wo wir jetzt sagen, in unserem Alltag ist das gar nicht mehr wegzudenken so richtig. Und wir nutzen das einfach. Und ich glaube, das wird in ein paar Jahren auch mit diesen KI-Geschichten einfach passieren. Ich glaube, es passiert jetzt schon, wir merken es halt nur nicht.
Ja.
So, weil keiner weiß, dass es KI ist.
Das ist so, ich habe dieser Tage, und das nehme ich mal als Abschlusssatz, bevor wir uns jetzt hier völlig verlaufen, aber zum Thema Veränderung vielleicht nochmal. Ich habe dieser Tage bei uns in der Küche gestanden und man muss dazu wissen, dass unsere Wohnung jetzt hier, die ist gar nicht groß, 75 Quadrat haben wir, glaube ich, und die ist um das Treppenhaus herum gebaut und früher war das, waren das eine halbe Wohnung. Also früher war, wir haben jetzt zwei Türen, wo früher nur eine in der Mitte war, in unsere Küche rein. Da steht jetzt, das heißt, die Wand ist dünn, will ich damit sagen. Also die Wand zur Küche ist, wie nennt man das? Trockenbau, ne?
Ja, so.
Und dadurch höre ich, wenn ich in der Küche stehe, könnte ich mich quasi, nein, mit der Nachbarn unterhalten, ist ein bisschen übertrieben, aber ich höre Geräusche aus der anderen Wohnung, was in den anderen Räumen nicht so ist.
Ja.
Und da klingelte ohne Witz ein Festnetztelefon. Die Dame ist 88 Jahre alt, da ist das ja noch relativ normal, aber ich dachte so, ey, das ist ja krass. Ich hatte voll den Retro-Moment und dann habe ich echt überlegt, ich kenne niemanden mehr außer meiner Mutter, die ist jetzt auch 80, niemand mehr, der ein Festnetztelefon hat. Und wie du gerade schon sagtest,
zwei als wir, Personen.
Ja, da habt ihr auch noch eins. Ja. Das hat Humor. und das ist nicht so, dass du jetzt doof bist, wenn du ein Festnetztelefon hast und das hat keine Wertung. Manchmal wird das ja so wertend aufgefasst, so ist das nicht gemeint. Aber die Welt hat sich ja nun mal in der Realität dahin verändert, dass, ich sag mal unter 50 oder so, weiß ich nicht genau, müsste man jetzt irgendwo eine Grenze ziehen, haben nur noch, ich glaube, 3% der Haushalte oder so ein Festnetztelefon. Mhm. Und wenn ich daran denke, als ich mein erstes Handy hatte, das musste ich gut verstecken, das war in den 90ern, das war nur, da muss man eine Antenne noch ausziehen und so, das war so ein Ding, da haben alle gedacht, du wärst entweder bei Miami Vice, bei der Mafia oder ein Großverdiener in jungen Jahren, so, oder von Sohn, vom Beruf Sohn oder so. Mhm. Da musstest du das Handy verstecken und es gab riesen Diskussionen über diese ständige Erreichbarkeit, wie schlimm das ist. Jetzt kannst du heute 90% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, wie es denen geht, wenn sie beim aus dem Haus gehen morgens das Handy vergessen.
Oh Gott, ja
so.
Dramatisch.
Und das ist nicht immer nur schlimm, wir können es aber jetzt auch wieder aufregen, es ist einfach gerade eine Realität. Und das trifft halt für viele Dinge in der Fotografie auch zu, das Veränderungsding.
Genau.
Veränderung. Lieber Lars, vielen Dank.
Ja. Weißt du, was lustig ist?
Was?
Wir haben uns inhaltlich fast an das Drehbuch gehalten, was ChatGPT mir ausgespuckt hat für die heutige Sendung.
Das habe ich nicht bewusst getan. Ich habe zwischendurch gegrinst. Wir haben das hier ganz unten in unseren Notizen, haben wir das mal dazu gepackt, dass Lars hat tatsächlich ChatGPT, genau, ja, gefragt, wie man denn so eine Podcast-Sendung generieren könnte oder wie man sie aufbauen könnte. Und es gibt tatsächlich einen Einleitungsspruch, es gibt eine Einleitung, da gibt es verschiedene Themen, ein Fazit.
Genau, Rolle des Betrachters, Technologie und Fotografie, Inszenierung, Realität.
Genau. Und dann auch relativ nah, nicht an unseren, also wir haben uns jetzt da schon weg von bewegt und so, und ich hatte das auch nicht, ich habe bewusst heute Morgen nochmal durchgelesen, um nicht aus Versehen was daraus zu nehmen, sondern das Gespräch passieren zu lassen. Aber dennoch ist das, also diese Sendung, die uns vorgeschlagen wurde, wäre ein gangbarer Weg gewesen. Was ja nur wieder zeigt, dass wir Informationen oder dass wir als Besitzer von Informationen nicht mehr, das ist ja das Nächste, ne? Die reine Information ist nicht mehr viel wert. Wenn du früher ein Gelehrter warst und die Fotografie zum Beispiel vermitteln konntest bei der VHS oder so, dann war das eine richtig große Nummer. Heute kannst du ja fast alle Fragen und Dinge, die du lernen möchtest und so, im Internet für dich lernen. Und die Frage ist ja viel mehr bei Podcasts und bei all diesen Dingen, wenn sie nicht wie wir ein Unterhaltungsformat sind oder vermitteln wollen. Die Vermittlung kann jeder, weil die Daten sind überall abgreifbar. Mit ChatGPT sind sie sogar sogar sortiert. Es geht nicht mehr darum, Dinge zu wissen, sondern sie gut darzustellen. Und das ist natürlich auch wieder so ein Ding, das ist richtig krass.
Und zu entscheiden, was davon ist jetzt wirklich real, also echt oder was nicht.
Da wollte ich hin. Genau. Guter Kurator sein und ein guter Transporteur zu sein für das. Ja. Aufbereitung und so.
Ja.
Ja, sehr krass. Ja. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Der Lars ist total modern plötzlich. Der kann hier, modern ist falsch. Wie heißt das? Fortschrittlich? Oder, also Lars ist sehr neugierig auf diese Dinge. Das finde ich total spannend. Hätte ich vor einem Jahr so gar nicht eingeschätzt. Lars bringt mir immer mit ChatGPT, melde dich doch mal an und zeigt mir die Logins und keine Ahnung. Und ich denke immer, krass.
Ist lustig, ja.
Also, ja, es ist halt Neugier, ne? Ich glaube, dass viele der User, die das zeigen, auch gar nicht sagen wollen, das ist die Zukunft, sondern sie wollen sich damit beschäftigen.
Genau, es ist spannend, es ist neu und das probiere ich mal aus. So, genau. Und dann spiele ich rum wie so ein Spielkind und irgendwann stelle ich fest, ach, es macht doch keinen Spaß mehr und ich fotografiere.
Unter Umständen auch das, genau.
Genau.
So, Lars, lass uns mal die Kiste hier zumachen, weil sonst, wo sind wir denn jetzt hier? Eine Stunde 28, wie ist das denn passiert?
Ich weiß nicht, ich habe auch nicht mal einen Kaffee ausgetrunken.
Jedem und jeder von euch, die noch jetzt noch da ist, ganz ernst gemeint und aus tiefster Seele, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.
Schließe ich mich an. Genau.
Tschüss.
Jetzt machen wir Feierabend, ihr Lieben.
Eine schöne Zeit und wir hören uns Sonntag, wenn ihr wollt. Oder nächste Woche Mittwoch, je nachdem, wie ihr wollt.
Bis dahin.
Ciao, lieber Lars. Bis gleich.
Tschüss.
Ciao.